So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von SackvollFM. Diesmal mit der Nummer 0x1D. Das müsste die 30. Folge, 30. Folge sein. Genau, und wie immer mit dem Daniel und mir, dem Florian. Hallo zusammen.
Hallo zusammen.
So, heute haben wir unsere erste Monthly Episode, also wo wir nicht so den Deep Dive machen wie in der vorherigen Meta-Folge schon angekündigt. Das heißt, heute wollen wir uns einfach mal verschiedenen Themen, die jetzt so im Juli 2022 angefallen sind, wollen wir einfach mal diskutieren, mal drüber reden, was da so abging.
Na? Ja, so sieht's aus.
Gut, wir haben, es gibt also ein paar Themen, die fallen auch gar nicht so sehr in den Juli, aber das ist zumindest was uns jetzt, wo wir uns ein bisschen, was wir fanden, dass das interessant ist, auch zu erwähnen. Wir haben nicht jede Security Vulnerability, die jetzt da rausgekommen ist, das wollen wir auch so nicht machen, sondern eben Punkte, die, ja, wo wir finden, das ist auf jeden Fall sehr spannend.
Genau. Oder das bietet eine gute Grundlage für Diskussionen.
Genau.
Ja. Sollen wir mal direkt loslegen?
Hau rein, genau.
Ich habe da eine, ist gar nicht so super spektakulär, aber nichtsdestotrotz vielleicht eine kleine Diskussion wert. Und zwar geht es um OpenSSL. Das kam jetzt im Anfang vom Juli raus. Es gibt einen Mode in OpenSSL, den AES.
Vielleicht bevor, kannst du noch mal ganz kurz, was OpenSSL ist?
Eine Library, die Krypto macht.
Also hauptsächlich TLS, SSL, ne?
Hauptsächlich, aber nicht nur. Mhm. Aber das ist wahrscheinlich der größte Anwendungszweck, würde ich auch sagen, ja.
Und dadurch, dass es eine freie Software ist, ist die quasi so gut wie überall verbaut und sehr wichtig.
Mhm. Open Source, freie Software steckt an ziemlich vielen Stellen mit drin. Mhm. Es gibt mittlerweile aber auch einige andere Implementierungen.
Genau, wie man das Libre SSL oder so. Ne?
Genau, Boring SSL gibt es noch. Mhm. Ja, ich glaube aber, OpenSSL wird immer noch sehr stark verwendet. So ein bisschen immer noch der Klassiker, auch wenn immer mehr, vor allem neuere Systeme, auf andere Libraries umsteigen. Mhm. Ja, also kommen wir zu dem Problem, was hier gefunden wurde. In OpenSSL gab es eine Schwachstelle, die betraf AES im OCB-Mode. Und zwar hat man festgestellt, dass dann auf manchen Plattformen, also 32-Bit x86-Plattformen und auch nur, wenn die AES-NI Instruction benutzt wurde, genau, also die Hardware-Unterstützung an war, nur dann konnte der Fall auftreten, dass die ersten, ich glaube, waren das 16 Byte, die ersten 16 Byte nicht verschlüsselt wurden,
okay,
potenziell. Und das kam einfach lapidar in so einem schönen Tweet daher mit den Worten, you had one job. Ja. Es ist halt OpenSSLs Job eben zu verschlüsseln und dann eine Schwachstelle, dass die ersten Byte nicht verschlüsselt werden, ist halt nicht so cool. Die praktischen Auswirkungen muss man hier direkt recht stark eingrenzen. Mhm. Wir haben ja gesagt, dass einer der größten Anwendungszwecke für OpenSSL TLS ist. Mhm. Und in TLS Cypher Suites gibt's die OCB, den OCB-Mode gar nicht. Mhm. Das heißt, die sind schon mal nicht betroffen.
Okay.
Aber in anderen, ungewöhnlicheren Settings könnte man den AES-OCB-Mode verwenden und hätte vielleicht die ersten Byte nicht entschlüsselt gehabt, verschlüsselt.
Genau, also vielleicht auch nochmal, wir hatten schon mal so eine Krypto-Folge, ne? Wo wir also bei
TLS hatten wir.
Hatten wir? Ich dachte, wir hätten auch mal so eine, hatten wir nicht. So Krypto 101 haben wir nicht gemacht.
Nee, glaube ich nicht.
Hätten wir auch mal machen können, ne? Also Crypto 101, dass wir einfach mal sagen, so was so die. Ah, okay, können wir jetzt gerade noch mal ganz kurz. Also hier geht es um eine symmetrische Verschlüsselung bei AES. Das heißt also, symmetrisch heißt, sowohl der Sender als auch der Empfänger haben den gleichen Schlüssel. Und genau. Da ist es so, dass AES erstmal selbst nur die Verschlüsselung macht, aber wir müssen eben, das Wichtigste ist eben noch den Mode, weil AES baut eben darauf auf, dass es eben eine Block-Cipher ist. Das nimmt also immer einen Block Daten, verschlüsselt die, einen Block Daten, verschlüsselt die, einen Block Daten, verschlüsselt die. Das Problem ist natürlich jetzt, dass wir damit immer gleich, also wenn gleiche Blöcke würden dann auch gleich verschlüsselt werden. Und dazu muss eben dieser Mode of Operation noch da sein, der das verhindert, dass wir quasi immer gleiche Blöcke, dass die gleich aussehen. Das ist so. Ich glaube, so der Standard ist so, ne, dass wir diesen, was war das, CBC-Mode? Ich kann mich immer, CBC-Mode. Ist das der, der eigentlich kein Mode ist?
Ist auch nicht mehr so cool. Ah, nee, du meinst ECB-Mode.
Was?
Du hast das
ECB, ja, genau,
Kopf, sorry. Ne? Genau,
ECB.
Ja, ECB.
ECB-Mode, Electric Codebook-Mode, genau, wo man den Tux sieht. Im Prinzip ist ECB-Mode ja eigentlich kein Mode. Also er nimmt ja einfach bloß die eigentliche Blockverschlüsselung. Und das sieht man eben sehr schön, weil bei diesem Beispiel wird eben jedes Pixel verschlüsselt. Und wenn man das einfach so durchgeht, dann kann man, wenn man den Tux jetzt verschlüsselt mit AES, mit dem ECB-Mode, dann sieht man danach den Tux noch. Ja, zwar nicht mehr mit den gleichen Farben, aber man kann trotzdem noch erkennen, was dahinter ist. Ja, und wenn man das jetzt einen anderen Mode benutzt, dann sieht das alles aus wie Zufall.
Genau, weil die Blöcke gechained werden und eine Information aus dem vorherigen Block in den neuen mit einfließt und dann eben nicht jeder Block gleich verschlüsselt wird. Mhm. Ja, genau. Also ist tatsächlich aufgefallen bei der Arbeit an Mosh. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das
ist es dieses diese SSL? SSH. Ah ja, ja genau, SSH-Ding, ne? Mit mehreren Verbindungen. Also mit mehr.
Ja, genau. Und Session bleibt offen und du kannst dich wieder connecten.
Ja.
Genau. Da wollte jemand aus irgendeinem Grund, glaube ich, die drunterliegende Krypto-API zu OpenSSL porten und dabei ist es irgendwie aufgefallen.
Ah, ja.
Ein Problem im Buffer-Handling.
Mhm.
Und ja, also es ist ja jetzt aufgefallen, weil OpenSSL Open Source ist und jemand damit gearbeitet hat.
Genau.
Nichtsdestotrotz kommt da schon manchmal die Frage auf, wie sowas lange drin sein kann. Also vor allem, wir hatten das Problem ja bei Heartbleed.
Mhm.
Das war ja eine echt drastische Sicherheitsproblematik, die sehr, sehr lange im Open Source OpenSSL-Code drin war und das ist ja wirklich sehr wichtiger Code, der sehr viel genutzt wird für sehr sicherheitskritische Anwendungen, von dem man meinen würde, der wäre gut auditiert. Ja, und ich finde es immer doch wieder ein bisschen beeindruckend. Man sollte sich vor Augen halten, Open Source heißt noch lange nicht. Da haben doch bestimmt super viele Experten da super gut durchgeguckt und das ist voll gut.
Ja, das ist korrekt. Auf der einen Seite hat man natürlich die Möglichkeit, ne, bei Closed Source hat man erst gar nicht diese Möglichkeit. Und bei OpenSSL ist auch so ein Code Review, also damals bei Heartbleed hat man das gesehen, also der Patch wurde auch gereviewt von anderen Leuten und trotzdem gehen solche Dinge eben durch. Also man kann, also ich würde mal sagen, OpenSSL hat schon einige Mechanismen, um schwerwiegende Bugs zu vermeiden, aber ja, nobody is perfect, also es rutscht halt trotzdem mal durch.
Ja, genau.
Und das ist halt mittlerweile, also Krypto-Programmieren ist halt auch nicht trivial, das lässt man auch anderen Leuten, andere Leute besser machen, aber genau, das ja, aber ich meine, wenn OpenSSL, dann ist immer gleich großer Alarm angesagt, weil so gut wie jede Software auf OpenSSL aufbaut. Das war damals bei Heartbleed ja ähnlich. Ne? Also jeder Webserver, jeder, der TLS gesprochen hat, hat OpenSSL oder nutzt OpenSSL.
Ja. Die meisten, ja. Und da ist es tatsächlich ganz gut, dass wir hier ein einen Mode of Operation haben, der nicht in TLS genutzt wird.
Mhm.
Sonst wäre das Problem größer.
Ja.
Gut. Dann, wo wir gerade beim Thema Krypto sind.
Genau. Es gab eine News. Vielleicht passt das auch ganz gut. AES ist ja ein Standard. Also ein Standard für symmetrische Verschlüsselung, die das NIST, National Institute of Standard and Technologies, quasi ausgerufen hat. Das war damals, was haben sie ersetzt? Triple DES oder sowas. Also es wurde für den, es gibt einen Standard für die symmetrische Verschlüsselung und das Prozedere läuft also wie folgt ab. Die starten also einen Wettbewerb und dieser Wettbewerb ist jetzt nicht so ein paar Monate oder so, sondern dieser Wettbewerb ist über viele, viele, viele Jahre und ähnlich haben sie das bei AES eben gemacht. Das heißt, das ist ein Wettbewerb, der über lange Jahre läuft und dann die Community aus der Kryptographie, die reichen Vorschläge ein, dann wird geguckt, ob man irgendwelche Schwachstellen findet, dann fliegen welche wieder raus, dann wird die Wahl weiter verkleinert und irgendwann gibt es dann einen Standard, der aber über viele Jahre quasi schon evaluiert wurde. So, und jetzt haben wir seit einigen Jahren, das blitzt immer mal wieder so durch, dass irgendwann vielleicht mal Quantencomputer geben wird. Und das Problem ist, dass es für diese Quantencomputer, die gibt es zwar so noch nicht so direkt, aber es gibt schon Algorithmen. Wenn man einen Quantencomputer hätte, dann könnte man diese Algorithmen da programmieren und dann hätte die Kryptographie ein großes Problem. Ganz besonders, also wir haben in der Kryptographie, sag ich mal, zwei große Bereiche. Das ist die symmetrische Verschlüsselung, was ich vorhin schon angesprochen habe. Wir haben den gleichen Schlüssel auf beiden Seiten. Und dann gibt es die asymmetrische Verschlüsselung, wo wir quasi beide Seiten haben zwei Schlüsselpaare, einen privaten und einen öffentlichen. Genau, und wenn ich jetzt jemanden eine verschlüsselte Nachricht schicken möchte, dann nehme ich Daniels öffentlichen Schlüssel, verschlüssel damit die Nachricht und genau.
Genau, das wird auch häufig Public Key Cryptography genannt.
Ja.
Also die asymmetrische.
Genau. So, jetzt gibt es da zwei Algorithmen. Das eine ist der Shor-Algorithmus. Und bei dem Algorithmus ist das Problem, dass dieser Algorithmus, wenn es mal Quantencomputer geben sollte, Zahlen sehr, 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 sehr schnell faktorisieren kann. Also wir suchen quasi in der Kryptographie nach Problemen, die sehr schnell in eine Richtung sind, aber sehr, sehr hart bis sehr schwierig in
unmöglich.
Die andere Richtung.
Ja.
Genau. Und dazu gehört, sag ich mal, die Faktorisierung von Zahlen. Wir können also beliebige Zahlen zusammen multiplizieren. Das ist ganz einfach. Aber wenn wir danach wieder die faktorisieren wollen, was wurde jetzt mit was multipliziert, das dauert sehr lange und muss unter Umständen einfach durchprobiert werden. Wobei auch da die Forschung immer mehr Fortschritte macht. Aber dieser Algorithmus wird problematisch für die asymmetrische Verschlüsselung. Es gibt noch einen anderen, das ist dieser Grover-Algorithmus, der dann auch die Suche nach einem symmetrischen Schlüssel reduzieren würde. Also 128-Bit-Schlüssel wird dann zu einem 64-Bit-Schlüssel. Das ist jetzt aber auf Meinung von Kryptografen nicht so problematisch, weil dann nimmt man halt einfach einen größeren Schlüssel. Also da ist dieses Problem zumindest noch nicht so stark da. So, auf jeden Fall hat jetzt, also das, ich will bloß, was ich damit einfach sagen möchte, ist, wir haben zwar noch keine Quantencomputer, aber wenn die kommen, dann haben wir in der Kryptographie zumindest sofort ein großes Problem. So, und da hat das National Institute of Standards and Technology, das NIST, also 2016 einen weiteren Wettbewerb gestartet für Post-Quantum Krypto-Algorithmen. Das heißt, wir suchen also jetzt schon nach Alternativen, die wir nutzen können oder beziehungsweise die wir jetzt schon in unsere Kryptographie einbauen können, damit, falls es Quantencomputer geben sollte, dass wir dann... direkt die Möglichkeit geben sollte, eine Art Verteidigung zu haben. Wir hatten bei WireGuard auch schon mal ein bisschen drüber gesprochen. WireGuard hatte ja auch schon so ein paar Schlüssel noch mal zusätzlich integriert, um es deutlich schwerer zu machen. So, und jetzt gibt es quasi die... Ich habe noch nicht so 100 frische, also es sind noch nicht die Gewinner. Die Gewinner wird es wohl, wird es erst 2024 geben. Aber es gibt jetzt Finalisten und das sind 4 Stück. Das ist eine für digitale Signaturen und für symmetrische Verschlüsselung. Genau, das ist Crystal Cyber. Crystal Cyber klingt so ein bisschen wie eine Droge, ne?
Ja, schon.
Was nimmst du? Ich nehme Crystal Cyber. Kyber. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht so genau.
Keine Ahnung.
Ja, genau, das ist der eine. Und für digitale Signaturen gibt es in der Tat 3 Finalisten. Mhm. Und ja, das ist auf jeden Fall sehr spannend. Da gucken auch viele da drauf, weil das natürlich die Krypto-Algorithmen auch in Zukunft beeinflussen wird. Diese, also AES, wie du vorhin schon gesagt hast, nachdem der Standard da war, mittlerweile ist AES auch, gibt es Instruktionen, um das eben sehr performant auch auf in Prozessoren direkt zu integrieren. Mhm. Also das hat momentan, das hat so einen Standard beeinflusst, sehr, sehr viel. Ja, deswegen ist man da auf jeden Fall sehr gespannt. Genau, und die kamen am 5. Juli ist das eben veröffentlicht worden, dass es 4 Finalisten gibt. Genau, da sind wir auf jeden Fall gespannt und verfolgen das noch ein bisschen weiter.
Ja, cool. Interessant. Ja, gerade die monatlichen Episoden sind ja auch ganz gut, um an sowas ein bisschen dran zu bleiben.
Ja, genau.
Das ein bisschen zu begleiten und mitzufiebern, was es wird und wo es herkommt. Ja, nach dem zumindest momentan noch etwas theoretischerem Thema habe ich noch ein interessantes praktisches Phänomen, ist mir untergekommen. Und zwar geht es um den Softwarehersteller Atlassian. Kennen vielleicht viele von Confluence und Jira, sehr populäre Tools. Das eine ist so eine Art
Confluence kennt man auf jeden Fall.
Erweitertes Wiki für den eigenen Einsatz. Mhm. Und Jira ist so ein Ticketsystem. Ja. Also gerade in der Softwareentwicklung recht weit verbreitet.
Jira ist ja nicht nur ein Ticketsystem, sondern ist ja quasi auch um wie heißt diese agile Software Development? Agile
Software genau.
Du kannst
so Boards generieren, genau. Und du, es ist auch sehr fein granular konfigurierbar, welche Lanes deine Boards haben sollen, und dann kannst du Tickets da erstellen und da durchschieben und assignen und unassignen, und hat sehr viele Features und wird auch recht stark genutzt, denke ich. Also das in Atlassians weit verbreiteten Softwarekomponenten mal Schwachstellen existieren, ist eigentlich keine News wert. Mhm. Die haben regelmäßig irgendwie schlimmste Vulnerabilities, irgendwie jetzt nicht jeden Monat eine Pre-Authentication Remote Code Execution, aber das kommt auch immer mal wieder vor. Da schauen einfach viele Leute drauf, glaube ich. Es wird auch oft eingesetzt. Und es ist auch in Java entwickelt. Das heißt, du kannst es auch eigentlich ganz gut decompilen und schauen, was vor sich geht. Die eine fand ich aber doch besonders interessant, weil es um eine Backdoor ging in einem Add-on für Confluence.
Okay. Also
du kannst, die haben so einen eigenen Market Store und so ein ganzes Ökosystem, und es gibt auch Unternehmen, die einfach nur ein Confluence Plugin entwickeln und das vertreiben und davon leben. Ja, du kannst halt Plugins einbinden, die die Funktionalität von Confluence erweitern. Und da gab es eins, das ist sogar, meine ich, von Atlassian selber, das heißt Questions for Confluence App. Ja, das bietet so ein bisschen in Confluence die Möglichkeit, Fragen zu stellen, darunter so ein bisschen Thread-basiert zu antworten, gute Antworten hochzuvoten. Sieht so ein kleines bisschen aus wie so ein internes Stack Overflow, was dann in dein Confluence integriert ist. Und ja, ich sag mal, Schwachstellen sind die eine Sache, die da drin schlummern. Das ist dann vielleicht keine guten Engineering-Prozesse oder einfach.
Aber ein kann Feature passieren, Creep. Ne?
Sowas genau, kann das kann passieren. Hier war es jetzt allerdings einfach, wenn du dieses Add-on installiert hast, dann hast du einen neuen Confluence-User bekommen. Der kam dann einfach mit und Atlassian selbst schrieb dann in dem Advisory, der war dafür gedacht, Leuten die Migration in die Cloud zu vereinfachen oder sowas. Ja, den aber einfach ungefragt mitzuliefern, ist auf jeden Fall gar keine, also kein gutes Benehmen, sage ich mal. Und dann war der auch noch so ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht, so verdeckt eingeführt. Also der User beispielsweise heißt Disabled System User. Der heißt jetzt nicht Cloud Sync Account oder irgendwie.
Was?
Disabled System User war der Benutzername von diesem User, der dann mit dem Add-on mitkam. Und der wurde defaultmäßig in die Gruppe Confluence Users reingepackt. Das ist die Usergruppe, die alles, was nicht speziell restricted wurde, sehen kann.
Aber jetzt also mal so blöd, alle, also ist das nicht auch, also man kann auch einen User nicht disabled nennen, oder? Ich meine.
Ja, das ist, also das fühlt sich für mich schon so ein bisschen nach gezielter Irreführung an.
Ja.
Du installierst dieses Add-on und das legt ungefragt einen User an und der heißt tatsächlich auch noch Disabled System User.
Ja, also, okay. Ja.
Hier gibt's nichts zu sehen, gehen Sie bitte weiter.
Ja, ja, genau.
Wie durch deine Userliste scrollst und.
Ja.
Ja.
No Backdoor User.
Ja, ja, genau. Ja. Das haben sie quasi versucht irgendwie. Und genau, also der kann defaultmäßig schon mal alles sehen, was nicht restricted ist. Also quasi firmenweite Pages. Also wenn du Seiten angelegt hast, die wirklich nur für einen dedizierten Personenkreis freigegeben waren, dann hat der keine Sicht darauf gehabt. Aber was so defaultmäßig so in dem Confluence rumliegt, kann er einsehen.
Aber ich muss jetzt nochmal fragen. Also
ja, gerne.
Disabled meinten wahrscheinlich, dass er nicht aktiviert ist. Aber das heißt ja, übersetzt ist es ja auch also eine Behinderung. Ne? Also ja, ich meine, disabled User?
Ja, ich weiß nicht, was sie geritten hat, den so zu nennen und
whatever.
Das irgendwie auch so wirklich zu announcen und der kam einfach mit. Also das ist ja, warum ich genau diesen Fall so interessant finde, ne? Ja. Weil es irgendwie keine Schwachstelle, sondern irgendwie schon etwas Gewolltes ist und dann die Namenswahl des Users auch noch irgendwie so ein bisschen durchscheinen lässt, dass man sich gar nicht erst fragen soll, was der hier macht und so. Ja, das Passwort ist auch rausgekommen. Das hat auch jemand bei Twitter veröffentlicht, einfach durch Decompilen. Das war disabled one, also die Ziffer one. Schon wieder das schöne Wort. Disabled one system one user 6708. Das war das Passwort für diesen User.
Okay.
Haben sie halt einfach so deployed und wenn du dein Confluence offen im Netz hast, hätte sich jeder einfach damit einloggen können und sehen können, was darin vor sich geht. Wobei sich das für mich auch ein bisschen fahrlässig anfühlt, ein Confluence einfach so im Netz zu haben. Ich würde mich dabei unwohl fühlen, einfach weil da so regelmäßig gravierende Schwachstellen rausfallen. Aber es wird häufig so
betrieben. Ich habe einfach mindestens, glaube ich, einen Account auf einem Confluence, was direkt im Netz hängt.
Ja, das wird auch oft so betrieben. Ich sage ja, ich persönlich fühle mich damit nicht wohl. Ich würde jetzt meinen Confluence, glaube ich, nicht offen ins Netz hängen. Aber das wird halt häufig so betrieben und das kostet auch gutes Geld und das ist ja auch eine professionelle Software. Also eigentlich wäre es schön, wenn man das, wenn das nicht von einem schlechten Gefühl begleitet wäre, wenn man es offen ins Netz hängt. Ja, einfach eine.
Das ist jetzt ein bisschen sowas wie eine versehentliche Backdoor, weil also eine Backdoor ist für mich immer, da hat jemand wissentlich was eingebaut und jetzt installiere ich mir die Software und jetzt können andere Leute rein. Oder also es fühlt sich an wie so eine versehentliche Backdoor, oder? Weiß man nicht.
Weiß es nicht. Ja. Auch noch diese Nennung der Namen dann irgendwie. Also wenn das wirklich ein valider Anwendungsfall ist, dass sie das für irgend so einen Sync gebaut haben, dann hätten sie den User auch so nennen können. Wobei aber auch nichts dagegen spricht zu sagen, wenn du jetzt irgendwie deine On-Prem-Confluence-Lösung in die Confluence-Cloud reinschieben möchtest, dann leg dir bitte einen Synchronisations-User an oder so. Ich denke, der Durchschnitts-Confluence-Admin ist in der Lage, das zu tun.
Ja.
Also das ergibt alles irgendwie gar keinen Sinn für mich. Im Zweifel für den Angeklagten, deswegen ja, vielleicht ist das, könnten wir das versehentlich ein Backdoor-User nennen, aber es hat irgendwie ein bisschen Geschmack dabei.
Ja, Geschmäckle.
Und es zeigt auch so ein bisschen, dass die vielleicht, dass da die Review-Prozesse etwas straffer gezogen werden könnten, dass da irgendwie keiner den Entwickler fragt beim Review, hör mal, was ist denn dieser User und warum heißt der so und was soll der überhaupt? Und ich weiß ja nicht, ich habe ja keine interne
Einsicht. Wir kennen sie nicht aus,
wie das da bei Confluence läuft. Aber ein Leckerchen habe ich noch für dich in der ganzen Thematik. Dieser Backdoor-User hat auch eine E-Mail-Adresse, die da hinterlegt ist. Du gibst ja auch eine E-Mail-Adresse an in deinen Confluence-Accounts.
Klar, logisch.
Und die lautet don't delete this user@email.com. Und jetzt, du findest das jetzt schon gut, aber jetzt setz dich mal fest hin, dieses @email.com ist tatsächlich so ein Wegwerf-E-Mail-Anbieter.
Okay.
Wo E-Mail. Du, wenn du dich bei Services registrierst und du willst nicht deine Mail angeben, kannst du da hingehen, dir da so ein temporäres Postfach anlegen und kriegst dann die E-Mails.
Mhm.
Und tatsächlich konnte man einfach, Leute haben Screenshots gepostet, konnte man auf email.com gehen und das Postfach von don't delete this user at email.com public einsehen und das war voller Confluence recommended updates, weil irgendwelche Confluence Instanzen dieser Welt an diesen User die Updates in deren Confluence geschickt haben. So, hier, diese Page könnte dich interessieren. Letzte Woche hat jemand hier was Neues announced. Und totaler Wahnsinn. Und um noch ein kleines Steinchen draufzulegen, die ganze Page gibt's jetzt gar nicht mehr. Der ganze Anbieter ist plötzlich, kurz danach ist der einfach komplett verschwunden. Also ich weiß nicht, was da los ist. E-Mail.com
geht überhaupt nicht mehr, ja.
Ja, genau. Also entweder hat Atlassian das ganze Ding in einer Kurzschlussreaktion gekauft, als die ersten Screenshots von einem Haufen Confluence-E-Mails aufgetaucht ist, oder es wurde abgeschossen,
großartig.
Oder die haben selber, also diese ganze Story ist total wild.
Do not? Wie hieß der noch? Do not?
Don't delete this user at email.com. Alles zusammengeschrieben. Don't delete this user.
Das ist ja fantastisch.
Und das ist auch so ein bisschen das, was ich meine. Wenn du dann ein Audit deiner Confluence-Benutzer machst und du siehst dann da einfach disabled system user mit der E-Mail-Adresse don't delete this user at email.com. Das schwingt für mich so ein bisschen bei, dass man versuchen möchte, den Auditor in die Richtung zu führen. Ja, das ist hier irgendein System-User, der ist eh disabled und der darf aber nicht gelöscht werden aus irgendwelchen Gründen und den brauchen wir hier und ja. Wilde Geschichte.
Krass. Also das ist wirklich ein bisschen, das weiß ich auch nicht, das entweder ist es wirklich dilettantisch, was die da gemacht haben.
Genau.
Ich meine, da müssen eigentlich alle Alarmglocken angehen, wenn irgendwie ein Plugin plötzlich User anlegt. Keine Ahnung, das wäre für mich ein Grund, da fünfmal hinzugucken, aber dass das Plugin von Atlassian selber kommt. Ich meine, das gibt's ja bei WordPress quasi, irgendwelche Plugins veröffentlichen und da gibt's ja auch unfassbar viele Sicherheitslücken, aber Atlassian selber, also
ich bin auch nicht sicher, vielleicht vertreiben die das auch nur. Also ich habe nur kurz diese Add-on-Market-Page von diesem Questions for Confluence-App gesehen Und da stand aber hinter von Atlassian. Und okay, ich habe auch schon andere Plugins gesehen, wo dann irgendwie andere Firmennamen hinterstanden. Tja.
Ich sehe gerade hier, how to look for evidence of exploitation. Man kann nachgucken, wann sich der User, Disabled System User, das letzte Mal eingeloggt hat. Und falls das null ist, dann scheint das noch nicht passiert zu sein. Wobei, ich meine, das hatten wir bei Log4j, Log4Shell, dass das teilweise also Minuten gedauert hat, bis es irgendwelche Bots gab, die das automatisiert überprüfen. Und ich würde mal behaupten, dass das bei Confluence auch der Fall ist, dass das
kann ich
direkt
mir gut
Bots
vorstellen.
Probieren, mit Disabled System User sich irgendwo mit dem Passwort irgendwo einzuloggen. Also
das ist ja noch simpler zu skripten.
Ja. Ja.
Ja.
Schön.
Und wenn du öffentliche Instanzen suchst, hättest du halt vorher auch einfach mal die E-Mails abrufen können.
Ja.
Auf email.com, um zu gucken, wer da alles so hinschickt. Dann weißt du schon, wer es installiert hat und
aber
hast gar nicht vorher.
Das ist probieren. Ja geil, dass email.com jetzt nicht mehr existiert. Also das ist ja auch eine wilde Geschichte.
Also wenn das jetzt ein Zufall ist, dann wäre das schon wirklich ein wilder Zufall. Keine Ahnung, würde ich auch gern mehr wissen, was da passiert ist. Ob dann irgendwann rauskommt, Atlassian hat die einfach gekauft oder denen irgendwie so viel Geld gegeben, dass die mal eben ausmachen. Keine Ahnung.
Also die Seite gibt's auch noch, da kommt aber irgendwie nicht viel zurück. Also ich sehe gerade hier, da ist irgendwie, keine Ahnung, bisschen JavaScript, aber mehr ist da irgendwie nicht mehr drin. Und sonst kommt eine weiße Page zurück. Aber bei Google zum Beispiel im Cache ist es noch. Das ist wirklich eine verrückte Geschichte, ja.
Ja.
Ja. Schöne,
so
schöne
ist es
Geschichte
manchmal, ne?
Ja.
Wo wir beim Thema Backdoor sind, nur noch eine ganz kleine Meldung, weil es jetzt thematisch ganz gut passt, habe ich bei Heise gesehen, irgendwie unter dem reißerischen Titel irgendwas mit Lebensgefahr, lebensgefährlich. Mhm. Und zwar geht es um GPS-Tracker.
Mhm.
Das ist der Hersteller Mikodus. Der hat einen GPS-Tracker verbaut, der wohl ziemlich häufig in Autos weltweit eingesetzt wird. Mhm. Mikodus selber sagt, dass deren Tracker in 1,5 Millionen Geräten von 420.000 Herstellern weltweit verbaut sind. Und da gab es auch einen Backdoor-Account,
okay,
der publik geworden ist, mit dem du dann teilweise Autos stoppen und lahmlegen konntest.
What?
Weil dieser Tracker an die Benzinzufuhr gekoppelt ist. Wahrscheinlich irgendwie so eine, du hast deine Leasingrate nicht bezahlt, den dritten Monat in Folge, so wir machen dir jetzt dein Auto aus oder irgend so einen Scheiß. Und das ist natürlich voll problematisch, wenn in sowas dann irgendwie auch ein Backdoor-User steckt und Leute, die das herausfinden, einfach irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht per SMS an den Scheiß-Tracker irgendwie die Benzinzufuhr kappen könnten oder sowas.
Genau. Das wäre jetzt meine Frage gewesen, wie ist denn die Kommunikation? Also weil GPS kriegt ja quasi die Daten über den GPS-Satelliten, ne? Da gibt's eine Verbindung. Mhm. Und jetzt hätte ich gefragt, wie die Kommunikation da stattfindet.
Ich bin nicht sicher, ob ich jetzt SMS assumed habe, weil das einfach häufig in solchen Systemen der Fall ist.
Das kann gut sein.
Ich suche gerade nochmal den Artikel raus. Ich finde ihn gerade in der langen Liste nicht. Vorbereitung ist alles, ne?
Ja, alles.
Ich hatte den doch hier gepostet, oder?
Eigentlich ja.
Also was ist immer gut,
ja,
live zu
also,
machen.
Genau. Na, das ist wirklich natürlich dann auch so ein bisschen, als ob wir völlig unvorbereitet wären.
Ja, was natürlich totaler Quatsch ist.
Natürlich.
Totaler Quatsch. Ja, genau. Da war wieder die reißerische Headline. Sicherheitslücken in GPS-Tracker von Mikodus können Menschenleben gefährden. Und hier steht...
Zweiter Satz, Sicherheitspatches gibt es bislang nicht.
Nee, genau. Das hatte ich mir auch noch aufgeschrieben. Die Hersteller arbeiten wohl seit 9 Monaten arbeiten sie an einem.
Ja, klar, das ist auch nicht so einfach.
Und die Kommunikation ist natürlich, wie häufig bei solchen Anbietern, sehr schwerfällig. Ja. Dann ist es jetzt einfach mal veröffentlicht worden. Gut, also per SMS steht drin, ja.
Mhm. So sollten sie etwa in SMS-Nachrichten verpackte Befehle direkt an den GPS-Tracker schicken können.
Alles klar. Das ist natürlich irgendwie unentspannt, ne?
Ja.
Und das schlägt ja auch schon wieder in diese Kerbe, dass das ja irgendwie die Regierung und Nachrichtendienste irgendwie immer alle Unternehmen zu irgendwelchen Spezialbackdoors zwingen wollen, damit sie sich da im Notfall und im Kampf gegen den Terrorismus irgendwie Zugriff verschaffen können. Aber das wirft natürlich die berechtigte Frage auf, ob wir in der Realität nicht öfter Probleme kriegen, weil andere Leute diese Backdoor-Accounts in die Finger kriegen und dann einfach mal ganze Autoflotten auf der Autobahn lahmlegen können, anstatt dass man da jetzt den einen, den man dann mal anhalten müsste, vielleicht anhalten kann, alle 3 Jahre. Ja. Schwieriges Thema. Ich finde Backdoors nicht so gut, allgemein.
Was? Okay.
Also in Confluence war ganz unterhaltsam, aber jetzt in dem GPS-Tracker, nö.
Also hier steht auch, das sind von Fahrzeuge auch von militärischen Einrichtungen und gilt, also die Idee war eine Anti-Diebstahl-Sicherung, ne, wie du so gesagt hast.
Mhm.
Man kann auch die Benzinzufuhr kappen, klar.
Warum nicht, ne?
Mhm.
Besser wäre noch Benzinzufuhr offen lassen, aber Lenkradschloss einfassen lassen oder so, dass er noch weiter fährt, du aber nicht mehr lenken kannst.
Genau. Und nur noch im Kreis fahren kannst.
Hätte auch was, ja.
Ah, wieder einer, der seine Rate nicht bezahlt hat.
Ja, also ja, wirklich schön. So unsinnige Backdoors und irgendwann kommt sowas raus und das macht mehr Schaden als irgendwie.
Genau, aber eigentlich ist es ein ganz schönes Beispiel für, wir brauchen irgendwie mehr Sicherheit, um jetzt auch Anti-Diebstahl-Sicherung und so weiter, aber mit mehr Sicherheit machen wir das Produkt eigentlich wieder unsicher.
Ja, genau.
Wir packen mehr dazu, um irgendwas abzusichern, aber schaffen eigentlich wieder mehr Komplexität und schaffen es eigentlich, ja, das Produkt wieder deutlich unsicherer zu machen als zuvor.
Genau, wobei das jetzt in dem speziellen Fall ja nicht der Komplexität geschuldet ist, sondern einfach einer Designentscheidung, da eine Backdoor irgendwie drin zu haben, um irgendwie doch noch immer Zugriff zu haben, auch wenn man nicht der eigentliche Inhaber ist.
Genau.
Ja, wo wir beim Thema Autos waren.
Genau, es gab auch noch einen schönen Angriff, wobei man jetzt hier dazu sagen muss, dass technisch noch nicht so viel bekannt ist. Dieser Angriff nennt sich Rolling Pwn Attack und wir hatten dazu in 0x08 in Car Key Security, also wir hatten schon mal ausführlich über die Sicherheit von Autoschlüsseln gesprochen und hatten dort auch Rolling Codes behandelt. Wir hatten da quasi auch mal den Unterschied gemacht zwischen einer Relay-Attack und einem Replay-Attack. Und genau, das können wir gerne nochmal wiederholen. Also bei einem Replay-Attack geht es darum, mit einem entsprechenden Empfangsgerät. Ich bin ein Machine in the Middle, positioniere mich in der Zwischen und kann ein Signal vom Autoschlüssel zum Auto abfangen. Und wenn ich das einmal abgefangen habe, dann wäre ich ja in der Lage, quasi wieder hinzugehen, das Signal nochmal abzuschicken und dann würde das Auto eben auch wieder aufgehen. Das war auch früher so.
Und also mittlerweile aufnehmen und abspielen.
Bitte?
Das Signal aufnehmen und wieder abspielen. Aufnehmen,
genau,
das ist die Replay-Attacke, ja.
Genau. Und da hat man eine Verteidigung eingebaut und die nennt sich eben Rolling Codes. Also das gibt quasi eben Codes, so ein Counter, der immer einfach mitzählt. Mhm. Und wenn ich einen vergangenen Counter habe, dann öffnet der einfach nicht, sondern der muss schon aktuell sein. Wobei, und das beschreiben die hier auch, es gibt quasi ein Window, weil es natürlich sein kann, ich habe den Autoschlüssel bei mir in der Hosentasche und komme versehentlich auf den Knopf drauf, dann würde ja mein Autoschlüssel den Counter 1 weiterzählen, aber das Auto hat es noch nicht mitbekommen. Also es gibt dort ein Window, was akzeptiert wird. Und ja. was jetzt Forscher hier rausgefunden haben, ist, dass es wohl einen Mechanismus gibt zwischen dem Autoschlüssel und dem Auto, sich wieder zu resynchronisieren. Und damit ist es wohl, sind die wohl in der Lage, diese beliebige Autos zu öffnen. Wenn sie einmal so ein Signal aufgenommen haben, dann zwingen sie quasi das Auto zu dieser Resynchronisierung für diese Counter. Und dann können die das Auto einfach wieder öffnen. Sie haben das jetzt hauptsächlich bei Honda-Autos geprüft. Und da haben sie quasi, ich glaube, so gut wie alle Modelle, Civic, Accord, was weiß ich, Inspire, ich kenne die ganz alle nicht. Also Honda ist da komplett mit dabei. Sie haben es allerdings nicht irgendwie Honda spezifisch genannt, weil sie vermuten, dass das bei anderen Autos genauso geht.
Okay, verrückt.
Ja. Es ist nicht so viel bekannt. Sie halten sich da bedeckt. Sie haben es dem Autohersteller auch mitgeteilt. Der hat sich dazu nicht geäußert. Keine Ahnung.
Das ist ja vor allem auch was man nicht mal eben schnell fixen kann, ne? Wir spielen mal eben Software-Update aus und alle Autos sind up to date und dann machen wir es öffentlich. Da ist viel, ja, also vielleicht Rückrufaktion, aber sogar das wird ja schwer, wenn tatsächlich alle Modelle betroffen sein sollten von Honda. Das wäre ein richtig dickes Ding. Ja. Da wird wahrscheinlich dann nicht so viel passieren, könnte ich mir gut vorstellen. Ich habe eine Frage noch, also beziehungsweise ich kenne dieses Resynchronisieren einfach aus Anwendersicht. Ich hatte das mal bei einem Auto, dass der Schlüssel mit dem Fahrzeug resynchronisiert werden musste. Das ging aber nicht einfach so und von außen. Also das ist wirklich schon einige Jahre her. Und ich weiß, das Auto musste offen sein. Und ich glaube, der Schlüssel musste im Innenraum oder sogar im Zündschloss sein. Mhm. Also bei dem Modell, das war aber nicht von Honda, bei dem ich mal so eine Resynchronisierung vorgenommen habe, gab es weitere Mechanismen, die geprüft wurden, ob das jetzt ein legitimer Schlüssel ist. Das scheint ja dann vermutlich bei Honda nicht der Fall zu sein oder das kann irgendwie umgangen werden, ne?
Ja, also die Videos sind eigentlich nur öffentlich. Da sieht man, da geht jemand, steigt aus seinem Honda-Auto aus, sperrt das Ganze zu, geht weg und dann sind die dort und fangen quasi mit einem beliebigen Gerät. Also das ist schon, ja, können gleich später, also wir werden ja gleich nochmal zu Software-Defined Radio kommen, also mit so einem Software-Defined Radio-Gerät und dann fängt das an, Sachen hin und her zu senden und dann kann man das Auto aufmachen. Also ich weiß auch, sieht jetzt hier nicht, auch nicht unbedingt, ob es sogar notwendig ist, dass man das aufnimmt. Ich muss nochmal schauen. Also, wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen blöd. Hier steht da, by sending the commands in a consecutive sequence to the Honda vehicles, it will be resynchronizing the counter. Also mir ist auch nicht once counter. Ach so, ich glaube schon, also wenn ich das jetzt nochmal hier so lese, ich glaube schon, du musst es einmal aufnehmen, dann kannst du es quasi resynchronisieren und kannst das Signal, was du einmal vorher aufgenommen hast, dann wieder zum Auto schicken und kannst es dann öffnen damit. Ja. Mhm. So hätte ich es jetzt verstanden. Aber wie gesagt, es sind keine Details offen. Es gibt dafür auch ein CVE. Ja, und sie vermuten, dass da noch mehr Autos betroffen sind. Wir hatten ja damals in der Folge auch gesagt, es gibt eine schöne Verteidigung, die kostet irgendwie 20 Euro auf Amazon. Das ist so ein kleines, so ein kleiner faradayischer Käfig, wo man seinen Autoschlüssel reinpacken kann. Mhm. Vielleicht lohnt sich das für Honda-Besitzer aktuell.
Ja gut, aber das war ja eigentlich gegen Relay-Attacken.
Richtig. Aber in dem Fall, wenn man jetzt, ja okay, hast du recht. Also
das war ja für Keyless Entry. Quasi.
Genau, also hier wäre es jetzt so, wenn man das einmal abschickt und irgendjemand ist in der Nähe und würde das Signal abfangen. Ja, also wenn ich mein Auto mal auf, also am besten ihr nutzt es den physikalischen Schlüssel wieder und macht vielleicht, oder macht noch so ein Vorhängeschloss davor. so zusätzlicher.
Wahrscheinlich, ja. So eine Kette drum.
Ja.
Und so ein richtig dickes Vorhängeschloss.
Ja. Das auf jeden Fall mehr, würde noch mehr Sicherheit auf jeden Fall.
Immer diese Sicherheitslösungen, ne?
Ja.
Die das problematischer machen.
Ja.
Naja, ja, ich meine, also das in dem war, Fall ist es ja tatsächlich so, wenn du jetzt den nur das physische Schloss hättest, ja, okay, könntest es wahrscheinlich irgendwie auch lockpicken. Mhm. Aber noch eine Wegfahrsperre oder so? Ja gut, es ist natürlich auch irgendwie ein Convenience-Feature, ne? Den Wagen einfach so aufzumachen.
Ja.
Ohne manuell hantieren zu müssen. Aber sehr spannend und ich hoffe, da sickert man ein bisschen mehr durch.
Ja, ich hoffe auch. Also bisher, ich habe nochmal auf die Webseite geguckt, außer den Text, den sie vorher schon da hatten, steht nicht da. Ja.
Ja gut, außer man fährt einen Honda, dann will man vielleicht nicht, dass da mehr Informationen durchsickern.
Wahrscheinlich, ja.
Ja. Und Honda selber möchte das wahrscheinlich auch nicht.
Ne, das Problem ist ja, da muss man natürlich auch sagen, da müsste natürlich auch der Gesetzgeber einschreiten, weil Automobilhersteller haben jetzt vielleicht auch nicht unbedingt den größten, also die haben ja einen Nutzen davon, wenn das Auto vielleicht geklaut wird. Und dann sage ich, ja gut, wäre natürlich super, wenn du nochmal einen Honda kaufst. Ja, also ja. Das oder ist jetzt deine nicht
Versicherung.
Nur, genau, also das ist ja die Versicherung hätte wahrscheinlich wieder einen Incentive, ne? Die sagt ja, Moment mal, das Auto ist weggekommen, jetzt müssen wir quasi dafür wieder bezahlen. Aber der Autohersteller halt vielleicht nicht, ne? Also da gab's ja diese, gab's diese Geschichte, als irgendwie, was weiß ich, ein BMW, Achter BMW, ich weiß keine Ahnung, kenne mich da nicht aus. Also ein hochklassiger BMW, der zweimal geklaut wurde. Also das Auto wurde geklaut, ich glaube, es ist ein 7er BMW war's, wurde geklaut mit diesem Relay-Attack. Ja. Hat er sich den nochmal gekauft und dann ein paar Wochen später war der wieder weg.
Krass.
Ja. Also du hast natürlich jetzt wieder BMW gekauft, ne?
Ja, klar.
Also da müsste man wahrscheinlich auch die Autohersteller gesetzlich dazu zwingen, dass sie vielleicht nachbessern.
Ja, keine
Damit
Ahnung.
Würde man Wobei, vielleicht auch, wenn man das quasi erzwingt gesetzlich, würden die dann vielleicht auch diese Software oder den Hardware-Teil besser evaluieren und sagen, naja, da schmeißen wir jetzt mal mehr Manpower drauf, um
das
wirklich gut zu evaluieren, weil wenn danach was rauskommt, müssen wir die ganzen Autos zurückrufen.
Rückrufaktion ist sehr teuer. Ne?
Aber so ist das ein bisschen ungünstig.
Das stimmt. Wo es das ja an anderen Stellen gibt, dass, glaube ich, die Autohersteller Rückrufaktionen durchführen müssen, wenn das jetzt irgendwie ein
Wenn die Bremse kaputt ist, klar.
Genau, physisches Risiko irgendwie darstellt, ja.
Ja.
Ja, das stimmt. Ich glaube, da tut sich auch schon immer mehr in der Branche. Aber ist offenbar noch Luft. Gut, man weiß jetzt auch nicht, ne, wie modern das System ist, was Honda da einsetzt. Ob sie jetzt vielleicht schon Neues in der Schublade haben, aber das war noch das von vor 12 Jahren, was sie bis letztes Jahr verbaut haben oder sowas. Ja.
Verrückt. Genau. Ja, auf jeden Fall spannend. Bin auch sehr gespannt, ob das dann vielleicht auch noch bei anderen Autos dann rauskommt. Das bleibt interessant auf jeden Fall.
Hoffen wir, dass da noch mehr Infos leaken in nächster Zeit. Genau.
Und weil wir gerade noch bei Autos sind.
Ach ja, richtig.
Ach so, wolltest
du was? Nee, du hattest ja noch ein Autothema, ja.
Genau, das war das ist jetzt eher nur so ein, das ist ganz interessant. Und zwar scheint es so zu sein, dass bei dem Tesla, dem Elektroauto, da gibt es einen Charging Port. Und es ist so, dass bei den Original Tesla Geräten oder bei den Aufladegeräten, sowohl bei dem Supercharger, ist auf dem Ladekabel ein kleiner Knopf drauf. Und wenn man den drückt, dann geht die Ladeklappe automatisch auf. Und es sieht wohl so aus, dass, ohne das jetzt getestet zu haben, aber es gibt ein GitHub-Repository, was zeigt, dass da Dateien liegen, wo das jemand mal mit protokolliert hat. Das scheint wohl einfach auf der Frequenz 433 Megahertz ein Signal dorthin gesendet, wird ein Signal hingesendet und dann öffnet das dieser Charging Port. Und das scheint also ohne weitere Sicherungen zu sein. Das heißt also, genau, wir hatten vorhin schon gesagt, meistens, was ist denn, vielleicht fangen wir noch mal ganz kurz an. Was ist ein Software-Defined Radio? Es ist in den meisten Fällen so, wenn ihr zum Beispiel eine WLAN-Karte habt, dann ist das hardware-technisch, die ganze Signalverarbeitung ist in Hardware und die sind dann ganz speziell auf die Frequenz 2,4 Gigahertz zum Beispiel optimiert. Und das Gerät könnte jetzt auch nicht auf 5 Gigahertz oder auf 433 Megahertz oder irgendwas senden und empfangen. Ja. Und das wird, diese ganze Signalverarbeitung wird in Hardware gemacht, weil die muss natürlich schnell sein. Nur so schaffen wir es schnell, ohne große Latenz eine Kommunikation herzustellen. Ein Software-Defined Radio ist, jetzt haben sich die Prozessoren und die Computer sind schnell genug geworden, dass wir sowas wie ein Software-Defined Radio ist. Wir übernehmen, wir haben jetzt ein Gerät, was erstmal auf einen sehr breiten Spektrum senden und empfangen kann, also von 400 Megahertz bis zu 6 Gigahertz zum Beispiel, das ist also ein sehr großer Bereich, und kann senden und empfangen, und die Signalverarbeitung wird aber in Software gemacht, daher Software-Defined Radio. Und das kann unter Umständen schnell genug passieren, dass man eben da beliebig, also beliebige Kommunikationssysteme bespielen kann. Genau. Und sehr bekannt geworden ist dieses HAC-RF, was so für 400 Euro, glaube ich, oder 300, 400 Euro gibt. Das kann man sich einfach an den USB-Port hängen, muss dann mit GNU Radio, das ist eine Software, womit man das so ein bisschen visuell zusammenklicken kann. Das kann man natürlich auch programmieren und kann dann sagen, okay, da kommt jetzt ein Signal, ich muss dann, was weiß ich, ein Tiefpassfilter und dann muss ich das und das machen. Also so kann man die Signalverarbeitung quasi in Software machen. Und das Gemeine dabei ist, dass jetzt, sag ich mal, normale Leute jetzt die Möglichkeit haben, auf komischen Frequenzen senden und empfangen zu können. Und das heißt also, wenn irgendein Gerät auf 433 Megahertz sendet und da gibt's keinen besonderen Sicherungsmechanismus noch, dann kann ich das einfach mitprotokollieren. Ich muss bloß ein bisschen die Frequenz wissen, muss dann teilweise noch ein bisschen spielen mit dieser Frequenz und dann kann ich das auch wieder absenden. Ich habe das auch letztens mal, also ich habe so ein HAC-RF zu Hause, ich habe auch noch ein anderes Gerät da zu Hause und hatte letztens mal von meinem Sohn das, er hat so ein von Fisher-Price so das erste ferngesteuerte Auto zu Hause. Und dachte ich mal, das hatte mal ein bisschen Lust dann mit so einem Software-Defined Radio rumzuspielen und habe dann, das ist so ein klassischer Replay, wie wir vorhin schon hatten, also ich nehme jetzt diese Frequenz auf, dann drücke ich auf dem ferngesteuerten Auto die Taste, womit das quasi losfährt, dann schicke ich das Signal wieder raus und dann in der Tat konnte ich quasi das Auto fernsteuern. Das sind quasi genau diese Replay-Angriffe, die dort durchgeführt werden. Es gibt wohl eine Unterscheidung bei Tesla zwischen den Geräten, die in die EU aus versendet werden und die in den US. Da gibt's aber, also so wie es aussieht, ist bloß die Frequenz ein bisschen anders.
Genau. So eine Lizenzfrage, ne? Ja. Was da freigegeben ist.
Genau.
Ja. Ja, witzig.
Ja.
Das heißt, man kann einfach beim vorbeifahrenden Tesla kann man die Ladeklappe aufspringen lassen, ja?
Also ich weiß nicht, also man müsste es ausprobieren. Ich weiß nicht, ob es geht, wenn du in Fahrt bist. Also das, aber könnte sein. Also ja.
Vielleicht muss der Wagen auch offen sein dafür. Ich weiß es nicht. Also ob es bei Parken denn auch ginge.
Ja, das ist eine gute Frage.
Zum Beispiel einfach im Vorbeigehen.
Ja, man müsste es mal ausprobieren.
Und ich weiß auch gar nicht, wie das ist, aber wenn man jetzt sein Auto lädt an so einer Ladesäule, dann kann man das Ladekabel ja nicht einfach so entfernen.
Nee, das ist,
ist ja nochmal physisch gesichert, bis man diesen Ladevorgang dann abbricht mit der App oder irgendwie mit der richtigen Karte an die Säule kommt oder sowas. Das ist aber unberührt von dem Verschließmechanismus der Ladeklappe.
Ja, beziehungsweise jein. Also soweit ich das verstanden habe, wenn du da, wenn es verriegelt ist und du drauf drückst, dann entsperrt er das Ladekabel auch. Aber dazu muss auch wirklich diese Person in der Nähe sein. Also das geht jetzt, oder der Schlüssel muss da sein. Also es geht jetzt nicht, weil das wäre genau, du bist eine random Person, du kommst an das Auto hin, du hast ja Möglichkeit, diesen Knopf zu drücken, der auf 433 MHz das Signal sendet, aber sobald der Schlüssel nicht da ist, wird nichts passieren. Also du musst, das muss entriegelt sein, das Auto, dann
kannst du jetzt nicht an die besetzte Ladesäule fahren, wo gerade ein Tesla steht und das Signal senden, um das Kabel zu entfernen und selber zu laden. Ja.
Genau.
Ja, okay. Ja, ja, witzig. Mhm. Aber gut, dann ist das Ausmaß vielleicht noch moderat. Ja, aber trotzdem.
Ja, man hätte,
interessant, ob das eine bewusste Designentscheidung war, ob man da gesagt hat, ja komm, diese Klappe öffnen, da müssen wir jetzt irgendwie nicht super viel reinstecken, das kann einfach per Signal passieren und dann ist Replay halt möglich, meinetwegen. Oder ob das ein Versehen war. Aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass man da einfach gesagt hat, was soll schon passieren, wenn irgendwie die Ladeklappe aufgeht. Tja.
Ja, ich weiß es nicht so ganz genau, weil nämlich auch, über das Ladekabel passiert auch eine Art Kommunikation. Also bei einem Tesla Supercharger, da musst du quasi nur dein Auto hinfahren, musst die Ladeklappe aufmachen, steckst das Kabel rein und der weiß dann zum Beispiel auch automatisch deine Kreditkarteninformationen. Du musst also nicht irgendwie noch so eine RFID-Karte irgendwo hinhalten, sondern die Authentifizierung quasi funktioniert dann auch über das Auto. So, und wenn du die Karte, also wenn du die Klappe schon mal aufbekommst, hast du ja zumindest schon mal Zugriff auf das
Gerät. Ah ja.
Stimmt. Also keine Ahnung, es ermöglicht aus meiner Sicht zumindest weitere Angriffe. Also könnte ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, ob da vielleicht noch Sicherungsmechanismen ist. Und ich hoffe, und ich gehe mal davon aus, aber zumindest komme ich jetzt schon mal an einen Port ran, der eigentlich verschlossen ist.
Und der auch kommuniziert.
Genau, und der auch kommuniziert.
Okay. Ja, interessant.
Also vielleicht sind die
nächsten, da auch noch mehr.
Dass dann irgendjemand mit so einem erstmal öffnet, dann mit so einem Kabel und einem Laptop. Ja. Und dann gehen die Autos auch auf, ja.
Wer weiß.
Ja.
Okay, spannend.
So, das wären jetzt die Autothemen gewesen.
Dann machen wir einfach mal in einem anderen Bereich weiter, würde ich sagen.
Prozessoren, ne?
Genau. Ist mir auch noch eine, ich denke, interessante Meldung untergekommen. So richtig einordnen kann ich das nicht, weil mir da ein bisschen das Fachwissen fehlt. Das ist nicht meine Baustelle, und zwar geht es um Intel-Prozessoren und den Microcode, auf dem sie laufen. Und da ist jetzt vor kurzem der Microcode Decryptor aufgetaucht. Und das fand ich eigentlich ganz interessant. Und zwar waren Forscher in der Lage, den Microcode aus einem Prozessor zu dumpen, über eine Schwachstelle in Intels TXE. TXE ist die Trusted Execution Technology. Also das ist eigentlich auch wieder ein Sicherheitsfeature. Das ist im Intel-Prozessor dafür da, Attestation der Plattform und dem Betriebssystem beispielsweise zu machen. Also geht so ein bisschen in Richtung Secure Boot oder Measured Boot. Also soll dabei unterstützen, beim Bootvorgang festzustellen, ob das ein Trusted Environment ist und ein Trusted OS, was gerade hochkam, mithilfe von einem TPM. Das wäre eigentlich auch nochmal ein größeres Thema für einen anderen Rahmen, dieser ganze Secure Boot oder Verified Boot oder Measured Boot. Es gibt verschiedene Unterarten davon. Also auf jeden Fall auch wieder eine Technologie, die eigentlich für Sicherheit kam,
Ja.
in der sie eine Schwachstelle gefunden haben. Die haben sie Red Unlock genannt. Und zwar ist das eine Schwachstelle in TXE, die eine Art Debugging-Mode enabled.
Aber ganz kurz, kannst du mal erwähnen, wie das verschlüsselt wurde? Hast du dir das aufgeschrieben?
Wie was verschlüsselt wurde.
Also dieser Microcode verschlüsselt wurde. Mit welcher Cipher?
Ach so, nee, habe ich mir natürlich nicht aufgeschrieben.
Das ist RC4.
Alter, okay, krass.
Also, das ist halt,
Ja
also
gut, es sind ja auch
RC4
ältere
ist.
Prozessoren, ne?
Ist
Ach
das so?
stimmt. Auch ältere Prozessoren.
Okay.
Also, was stand hier bei? Auch irgendwie noch
Ah ja,
Atomprozessoren.
genau, ich sehe es hier
Also
oben.
ja, das geht hier irgendwie runter bis Pentium, Goldmont und
Celeron.
Apollo Lake. Genau, also sind Atomprozessoren,
Naja.
Silver, Celeron, also das sind auch ältere dabei.
Okay. Also
So.
RC4 ist schon seit
Ja.
vielen, 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 vielen Jahren kaputt. Ja, ist broken. Ich muss mal überlegen, seit wann? Schon lange, ne?
Ja, das auf jeden Fall. Aber in
Ja.
der Tat haben sie den Microcode nicht dekryptet, indem sie irgendwie Schwachstellen in RC4 ausgenutzt haben,
Okay.
sondern durch die Aktivierung von diesem Debugging-Mode im TXE konnten sie den Microcode einfach dumpen, den verschlüsselten, aber Algorithmus und Key auch.
Okay.
Also die konnten halt einmal alles rausdumpen und da war der Key dabei und dann haben sie es damit einfach entschlüsselt.
Ja.
Was auch noch vielleicht eine interessante Information ist, weil vielleicht manche Leute jetzt denken, oh, jetzt kann ich hier Veränderungen, also irgendwie Patches für den Intel Microcode schreiben und auf meinen Prozessor spielen. Das geht nicht, weil der nochmal per Public Key Krypto signiert ist. Also die Microcode-Updates von Intel sind nochmal signiert und nur der Public Key lag drin im Dump.
Okay.
Zum Verifizieren und der Private Key liegt eben bei Intel. Ja,
Ja.
genau. Ja, genau. Also ich kann nicht so wirklich einschätzen, wie groß diese News jetzt ist. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das vielleicht andere Angriffe auf Prozessoren
Auf
vereinfachen
jeden
kann.
Fall. Also ich bin, also das Problem ist auch heutzutage, dass Prozessoren auch eine ganz große Blackbox sind und wir viel erraten müssen. Ja, vieles, was wie zum Beispiel die Memory Management Unit arbeitet, ist unklar. Also es gibt ganz, ganz viele Dinge und hier steht zum Beispiel auch, es gibt ja diese Micro-Architectural Attacks wie Spectre und Meltdown und diese Verteidigungen dort sind im Microcode drin und da kann man sich jetzt natürlich anschauen, wie das verteidigt wurde und das
Genau.
ermöglicht einem schon, ja, ich glaube da, also das wird auf jeden Fall spannend, da wird bestimmt nochmal das ein oder andere dadurch rauskommen.
Ja, glaube ich auch.
Wollten wir auch mal eine Folge machen, ne, mit Microarchitectural, also so Side-Channel-Attacks und so. Das steht auf der Liste drauf.
Ja, das wird irgendwann eine Deep Dive Folge. Ist auch noch ein bisschen Arbeit nötig, das zu versuchen, gut zu erklären.
Man muss dazu sehen, ich weiß jetzt nicht, müsste noch mal recherchieren, aber ich weiß von ein, zwei Papern, die auch versucht haben, also Microcode zu reverse-engineeren. Also da wird auch schon teilweise Arbeit betrieben, um bestimmte Sachen rauszufinden. Das ist natürlich, eigentlich, wenn man so das mal betrachtet, ist natürlich total unsinnig, ne? Also man lässt die Forscher und Forscherinnen quasi Arbeit erledigen, die man eigentlich öffentlich machen könnte. Und sagen so, hier, so funktioniert der Code, so funktioniert unser Prozessor. Das heißt, also viel Arbeit geht jetzt dahin, Sicherheitslücken und Verteidigungsmechanismen zu entwickeln. Aber dazu muss man eben ja vorher Teile, Sachen reverse engineeren. Das ist einfach irgendwie ein bisschen eine ungünstige Situation. Also für daher, vielleicht ist das ein ganz interessanter Aspekt hier.
Ja, das denke ich auch.
So, jetzt bin ich. Ah, du bist noch dran.
Warum machen wir das Thema zu? Genau, ich hatte noch eine kleine News, ist mir diesen Monat untergekommen. Und zwar haben wir ja auch schon mal eine Folge über DNS gehabt. Haben wir ja drüber gesprochen, auch
das Sicherheitsmaßnahmen. Das Telefonbuch des Internets.
Und Möglichkeiten, genau das. Und zwar gibt es da eine Neuerung, die auch schon teilweise von den Browsern unterstützt wird. Und ich glaube, wir hatten das ganz, ganz kurz mal in der DNS-Folge angerissen. Also das große Überthema im Subthema DNS lautet SVCB. Das steht für Service Binding. Also, dass du zum Beispiel sowas wie SSA Host Keys oder TLS Public Keys auch ins DNS reinhängen kannst über Records und die dann verifiziert werden können. Weil ja dann zumindest schon mal belegt ist, dass der Inhaber der Domain, die dort hingelegt hat, oder jemand mit Zugriff auf die Domain oder zumindest den Nameserver kontrolliert, und das natürlich eine zusätzliche Schicht sein kann, anstatt jetzt wie bei SSH den Hostkey immer manuell verifizieren zu müssen. Und dieses ganze Service Binding ist ein so ein bisschen komplexeres Thema, weil das halt natürlich wieder super generell gehalten werden soll, damit man alle möglichen Arten von Informationen dahinterlegen kann, und sowohl das TLS-Zertifikat soll da irgendwie ein Fingerprint rein können, als auch irgendwie ein SSH-Host-Key und jeglichen anderen Service, den du dir vorstellen kannst, den du irgendwie in dein DNS reinbinden möchtest. Und deswegen kam jetzt, ich glaube, aus dem Hause Google der Vorschlag einer Vereinfachung von diesem Service Binding explizit für HTTPS. Und das ist ein recht simpler Mechanismus, bei dem du beispielsweise einfach via DNS signalisieren kannst, dass deine Services alle per HTTPS angebunden sind, also TLS verwenden, und kein Klartext mehr gesprochen werden soll.
Mhm.
Das ist ja eigentlich für fast alle Webseiten, die man so besucht, ist das ja der Fall. TLS hat ja mittlerweile glücklicherweise eine recht weite Verbreitung, sonst hätten wir auch echt einen Haufen von Problemen. Häufig wird HTTP aber auch noch mit angebunden. Häufig wird es auch schon redirected auf HTTPS, aber es gibt immer noch Pages, bei denen das nicht der Fall ist. Und dafür haben wir ja schon die Möglichkeit, den HTTP-HSTS-Header zu setzen. Das ist der HTTP Strict Transport Security Header. Mhm. Und der signalisiert dem Browser, hi, hier für mich bitte strikt über HTTPS. Das heißt, wenn du die Seite das allererste Mal besuchst, weiß dein Browser das noch nicht. Aber sobald du einmal auf der Seite warst, merkt er sich, dass für das nächste halbe Jahr oder ein Jahr, du kannst quasi eine Time to Live angeben beim HSTS-Header, diese Webseite bitte nur noch über HTTPS besuchen. Und wenn aus irgendwelchen Gründen das fehlschlagen sollte, dann weigert der Browser sich, eine unverschlüsselte Verbindung aufzubauen. Mhm. Was halt gegen so einen TLS-Strip zum Beispiel helfen soll.
Mhm.
Und das Problem, was man da hat, ist eben, dass wir TOFU haben, also Trust on First Use. Das heißt, wenn du quasi das erste Mal, wenn du die Seite besuchst, eine Machine in the Middle hast, die eben direkt auf HTTP downgradet, weiß dein Browser noch nicht, dass er diese Seite immer per HTTPS besuchen soll. Und da gibt es einen Mechanismus gegen, nämlich Preload-Listen. Der ist sehr unentspannt. Also die Browserhersteller pflegen tatsächlich Listen von Webpages, die HSTS-Header setzen. Und du kannst dann als Webseitenbetreiber zu den Browserherstellern gehen und dich auf diese Liste setzen lassen. Und dann ist das reingebacken in den Browser. Und das ist ja super umständlich und super, also total nervig dann auch, so eine Riesenliste komplett zu pflegen. Und jeder Browser hält sich dran. Und dieser DNS-HTTPS-Record, der soll das ein bisschen einfacher machen, weil du dann in deinem DNS-Record ansagen kannst, yo, nur HTTPS. Und dann hast du halt nicht mehr dieses Trust-on-First-Use-Problem. Mhm. Und sogar wenn jemand, also der Browser das erste Mal auf die Seite geht, fragt er nach diesem Record. Und wenn er da ist, wird er die Seite nur per HTTPS besuchen.
Mhm.
Und das ist einfach eine Lösung, die einfacher ist als diese Preload-Listen und die der Webseitenbetreiber auch simpel deployen kann, wenn er Kontrolle über seinen eigenen Nameserver hat.
Ja, aber also ich bin ein kleines bisschen, also zum Beispiel in Firefox gab es ja vorher, musste ich noch ein Plugin installieren, das hieß Always HTTPS. Mhm. Das hat quasi jede Webseite, es hat also quasi das umgedreht. Wir haben zuerst versucht, auf Port 443 TLS anzusurfen und wenn das nicht ging, dann hat er erst Port 80
probiert.
Das ist eigentlich ein ganz einfacher Mechanismus. Mittlerweile ist da überhaupt gar kein Plugin mehr notwendig. Das kann ich bei Firefox einfach einstellen, Sicherheitseinstellungen, echt? Dass er immer zuerst, ja, also ohne Plugin.
Ich hab noch HTTPS Everywhere, ne? Meinst du wahrscheinlich von der EFF?
Genau. Ja. Ah ja, richtig. Genau, so hieß es. Nee, das kann der mittlerweile, ich guck gerade mal, das geht automatisch. Ich habe auch kein Plugin mehr dafür. Ich schau gerade, wo das genau geht. Genau, da gibt es ganz unten bei den Privacy and Security Einstellungen bei Firefox mhm. HTTPS Only Mode und da kannst du angeben Enable HTTPS Only Mode in all Windows und
okay.
dann macht er das. Das gibt's also schon Haus aus von Firefox.
Alles klar. Mhm.
Und das habe ich eben an. Das heißt, bei mir ist es so, ich geht immer erst HTTPS und wenn er das nicht findet, kommt so eine Seite von wegen Betreiber ist ein Depp und willst du vielleicht doch probieren, oh, die Webseite über Port 80 anzusurfen, wie so aus den 80er Jahren.
Ja.
Dann sagst du, ja, okay, von mir aus, probier's mal. Und dann kommen dann noch ein paar Webseiten, die darüber gehen. Und ich persönlich finde, das sollte eigentlich Default sein, also bei den Browserherstellern.
Ja, auf jeden Fall.
Auf der anderen Seite, wir müssen natürlich jetzt auch, also DNS wird momentan schon auch wirklich stark exploitet, als das ist ein vertrauenswürdiger Punkt. Ne?
Genau.
Wir hatten es ja auch schon bei E-Mail Security über DKIM und SPF und so weiter. Also DNS ist mittlerweile so ein ganz wichtiger Aspekt irgendwie geworden und so ein
Trust-Anker.
Ja, schon, ne? Ja, genau.
So eine Wurzel, wo man einfach mal alles reinhängt, was irgendwie kritisch sein könnte und genau. Also es ist natürlich auch nicht ganz unbegründet, weil ein Webserver, auf dem so ein ranziges WordPress liegt, hat man vielleicht auch mal schnell kompromittiert.
Ja,
das stimmt. Zugriff auf den Nameserver gibt's in der Regel ja nicht so trivial. Das ist da, glaube ich, einfach so ein bisschen die Idee dahinter und ist ja auch
weiß ich nicht. Weil zum Beispiel, wenn du jetzt irgendeinen virtuellen Server hast, dann hast du da auch bloß einen Usernamen und ein Passwort. Und wenn du dann, also es gibt dann meistens so ein Admin-Panel, wo du deinen V-Server konfigurieren kannst. Und der ist auch bloß mit einem Usernamen und Passwort belegt. Und wenn du dann rein bist, dann kannst du eben, was weiß ich, also ich kann zum Beispiel den DNS dann auch komplett kontrollieren. Also wenn jetzt irgendjemand von meinem V-Server... Also wenn dein Nameserver
da liegen würde.
Ja. Also der liegt ja, ja genau, der liegt aber da. Also bietet das quasi natürlich auch Hausers an. Pass auf, du kannst meinen Nameserver auch noch mitbenutzen, wenn du irgendeine Domain hast und so weiter.
Mhm.
Das heißt, ich kann, das ist natürlich ganz, ganz angenehm, weil ich natürlich in dem gleichen Panel sagen kann, ich brauche noch einen V-Server, aber ich kann auch noch sagen, die Domain, da kann ich jetzt eine Subdomain anlegen, ich kann aber auch die Einträge ändern.
Mhm. Klar.
Also das heißt, also ich würde bloß sagen, ich glaube mal, das ist bei vielen V-Servern der Fall, dass man darüber eben auch noch den DNS mit kontrollieren kann.
Bin ich gar nicht mal so sicher. Also aber ich glaube, viele machen das heutzutage auch über dedizierte Anbieter, dass du dein DNS irgendwie bei Cloudflare oder von Amazon machen lässt oder beim Domain-Registrar selber. Und da hast du ja in der Regel schon überall zwei Faktor.
Okay.
Und hoffentlich auch irgendwie so eine Art Brute Force Protection, dass man da nicht trivial an den Account kommt.
Okay, kann sein.
Schätze
ich würde mal sagen, dass der Betreiber, den ich jetzt dann nutze, der ist jetzt nicht klein in Deutschland. Aber du kannst, also du kannst, selbstverständlich kannst du einen eigenen, also kannst du das natürlich auch von anderen Anbietern nutzen.
Also auf jeden Fall musst du noch irgendwie den Nameserver oder den Registrar auch manipulieren, um auch DNS-Einträge zu manipulieren. Und das geht halt nicht trivial, wenn du einfach einen Webserver-Hops nimmst. Mhm. Also es ist auf jeden Fall ein weiterer Layer. Aber ich stimme dir schon zu, jetzt so zu tun, als wären jetzt irgendwie DNS-Records High Security Trusted Zone irgendwie und da hängen wir einfach alles rein und alles andere vertraut dem, ist auch nicht perfekt. Aber es ist einfach ein weiterer Layer, als wenn es das nicht gäbe.
Wir hatten ja auch schon eine eigene Folge über DNS und da hatten wir auch schon über Angriffe auf DNS gesprochen, ne? Also die sind ja immer noch alle möglich. Ja, also
natürlich.
Ja.
Ja, um nochmal kurz auf deinen Einwand mit HTTPS Everywhere oder der Browser baut nur via TLS-Verbindung aufzukommen. Ja, das ist auch gut und das ist auch, denke ich, richtig so, dass wir heutzutage dann irgendwie eine Warnung anzeigen, wenn TLS nicht verfügbar ist. Aber das ist ja immer noch so ein bisschen Best Effort, weil dein Browser weiß ja nicht, ob die, genau wie du gesagt hast, weiß ja nicht, ob da jetzt ein Man in the Middle ist oder ob das einfach ein Webseitenbetreiber von 1998 ist, der noch nicht weiß, was TLS ist. Mhm. Und dann bürdest du wieder dem User die Entscheidung auf, das entscheiden zu müssen eben, zu sagen, okay, das ist eine ranzige Webseite, aber das ist schon die richtige, mach mal hier einfach weiter. Oder lass es sein. Und dadurch, dass du das eben im DNS verankerst, gibst du halt dem Webserverbetreiber die Möglichkeit zu sagen, ich biete HTTPS an und ich möchte, dass nur das genutzt wird. Und
wenn jetzt nur Port 80 ist, dann stimmt irgendwas nicht.
Genau, also, genau. Dann weiß der Browser, hier ist was nicht in Ordnung irgendwie. Die Warnung sollte gigantisch sein oder ich sollte das wirklich unmöglich machen, dass der User hier weiterklicken kann, wenn er nicht irgendeine Setting umstellt. Also es geht dann mehr in die Richtung HSTS, nur eben ohne diesen Trust on First Use Part. Das finde ich eigentlich ganz gut.
Ja.
Genau, und das Protokoll kann noch ein bisschen mehr. Du kannst theoretisch auch weitere Schlüssel hinterlegen, die nötig werden für das Encrypted Client Hello zum Beispiel. Da hatten wir... War das die TLS-Folge? Nee, das war in der...
Auch E-Mail, ne? Oder?
Nee. Hier, Zensur, Netzsperren. Netzsperren-Folge. Als wir darüber gesprochen haben, dass man auch bei TLS-Verbindungen in der Regel im SNI-Header sehen kann, wohin die Reise gehen soll.
Ja.
Genau, da haben wir über das Encrypted SNI gesprochen. Und da gibt es jetzt noch einen Schritt weiter, dass das gesamte Client-Hello encrypted wird. Da braucht man aber noch mal irgendwie ein Secret für und das kann man zum Beispiel auch dann im DNS-HTTPS-Record recht simpel hinterlegen. Oder du kannst so Dinge wie, ich verwende Quick zum Beispiel statt HTTP, kannst du da auch signalisieren, dass der Browser direkt mit Quick losfeuern kann und nicht, wie sonst häufig üblich, erstmal HTTP und dann lernt, die machen auch Quick und dann Quick machen kann, dann sparst du dir da irgendwie auch nochmal einen Roundtrip. Also einfach so ein paar kleine Verbesserungen, um die Dinge etwas sicherer zu machen und teilweise auch etwas schneller. Und das Schöne ist, das wird schon unterstützt. Also Chrome unterstützt es schon ab Version 102, habe ich mir aufgeschrieben, und Firefox ab 92. Also die können das beide jetzt schon. Ich habe keine Ahnung, wie die Verbreitung davon ist, aber ich finde das ganz gut, dass es gibt.
Ja. Aber jetzt nochmal vielleicht ein Kommentar zu dem Zensur. Weil an sich wäre das natürlich eine ganz nette Idee, wenn man jetzt den SMI, wenn er nicht verschlüsselt ist, beziehungsweise verschlüsseln könnte. Somit würde man ja Zensur, aber wenn das von DNS kommt und der Key auch ausgehändigt wird, naja, dann erlaubt man quasi einem repressiven Staat trotzdem wieder die Möglichkeit, kann man ja trotzdem den DNS-Record auch entsprechend ändern, ne? Oder fälschlicherweise ausliefern.
Potenziell, wenn es kein DNS-Hack zum Beispiel gibt oder so. Ja. Oder ein authentifiziertes DNS über HTTPS. Mhm. Aber da haben wir ja ausführlich in der DNS-Folge drüber gesprochen. Ja.
Ja, natürlich jetzt ein ganz netter Übergang, außer Du hast noch was?
Nee, machen wir gern den Übergang.
Weil wir jetzt gerade, apropos
Genau.
Netzsperren. Genau. Wir hatten ja eine Folge bezüglich Netzsperren, wo wir uns sehr ausführlich darüber unterhalten haben, wie man Zensurinfrastruktur umgehen kann, wie die aufgebaut sind und so weiter. Und hatten uns da ganz speziell auch die Situation in Russland ein bisschen angeschaut, weil die ist halt deswegen spannend, weil das gerade, also das ist schon immer so ein bisschen aufgebaut worden, aber jetzt letzten, also ab 2021 massiv ausgebaut worden. Und da gibt es eben den Unterschied, China ist natürlich zentral. Ich habe mir letztens eine BR-Wissensfolge, auch einen Podcast angehört über Unterseekabel. Und da hatte einer gemeint, wenn jetzt die Unterseekabel nach China gekappt werden, das würde China wahrscheinlich gar nicht erstmal mitbekommen, weil die sich quasi ein eigenes Internet aufgebaut haben. Also da ist eben dieser zentralistische Ansatz eben. Wenn jetzt aber bei uns zum Beispiel die Unterseekabel in die USA gekappt werden, dann funktioniert hier überhaupt nichts mehr.
Ja,
Ja,
klar.
genau, also ist eine ganz interessante Folge, muss ich ganz ehrlich sagen, über Unterseekabel. Also können wir vielleicht mal verlinken. Fand ich auf jeden Fall ganz aufschlussreich, dass es erstens gar nicht so viele gibt und ja, man in letzter Zeit auch schon russische U-Boote in der Nähe von Unterseekabeln gesehen hat. Also das ist auf jeden Fall ein ganz spannendes Thema. Aber jetzt ist es so, dass wir gesagt haben, was eine Möglichkeit, um Zensurinfrastruktur auch zu umgehen, ist Tor, beziehungsweise bietet Tor Möglichkeiten an, Zensurinfrastruktur zu nutzen. Also der erste Teil, und das ist wohl auch in Russland letztes Jahr im Dezember erfolgt, ist, dass die Tor-Webseite erstmal geblockt wird. Ja, und damit können sich die Leute den Tor-Browser nicht mehr runterladen. Ja. Spannenderweise hat Tor es geschafft, dass die Tor-Webseite wieder frei ist, und zwar über einen Legal Action. Also ich weiß nicht genau, Details sind mir da jetzt nicht so ganz klar. Auf jeden Fall haben die dagegen geklagt und die dürfen jetzt wohl, die Webseite ist jetzt wieder raus, erstmal.
Verrückt.
Vermutlich ist das, ja, das ist, also die versuchen das jetzt auf zwei Arten. Technisch und eben auf dieser juristischen Schiene. Und juristisch haben sie wohl es geschafft, dass jetzt kurzfristig die Tor-Webseite wieder nicht blockiert ist. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, war das, weil also die haben wohl formale Fehler gemacht. Und
Okay.
na, das ist ja bei juristischen Sachen, muss
Ja.
man ja mal gucken, dass alles formal richtig ist. Dann, okay.
Patent nicht gehabt.
Ja, genau, irgendwie sowas. Auf jeden Fall haben die aber, wir hatten ja auch Snowflake, über Snowflake berichtet, und was man sehen kann, also okay, vielleicht, ich bin schon ein bisschen zu weit, was man seit Dezember 2021 sehen kann, dass die direkten Verbindungen von Russland signifikant nach unten gehen. Aber nicht zum Stillstand. Liegt daran, dass das eben so ein dezentrales System ist. Das heißt, wie hießen die noch? Roskomnadzor hat quasi gesagt, Tor-Webseite schlecht und jede ISPs müssen das auf ihre Art und Weise eben implementieren. Da gibt es eben einige, die haben das vielleicht noch nicht so direkt implementiert oder wie auch immer. Auf jeden Fall die Zahlen gehen nach unten, aber nicht komplett weg. Und zur gleichen Zeit sehen wir eben die Anzahl der Bridge-User. Wir hatten ja gesagt, Tor hat diese Bridges, nicht alle Tor-Knoten werden über das Directory Authority quasi kommuniziert, sondern werden eben auch auf anderen Wegen weitergeteilt. Und da sehen wir ab Dezember 21 einen signifikanten Anstieg von Bridge-User aus Russland. Was wir auch sehen können, ist zu diesem Zeitpunkt das Snowflake. Wir hatten gesagt, das ist diese WebRTC. Wenn man eben dieses Plugin hat, ermöglicht man eben Leuten ja die Möglichkeit, den Anschluss zu nutzen, um an Tor-Knoten zu kommen. Aber Russland hat es wohl geschafft, mit Deep Packet Inspection Hardware, also Deep Packet Inspection Hardware ist Hardware, die auch auf Layer 7, das heißt, die gucken sich quasi auch den Payload der Pakete an, geschafft, Snowflake zu blockieren. Und jetzt ist man da ein bisschen, draufgekommen, beziehungsweise gibt es so eine Vorstudie, so drei Seiten von der Studie von Princeton, die sich des TLS von, also das ist ja DTLS, also TLS über UDP gesprochen, angeguckt haben. Und ja, was man heutzutage so ein bisschen macht, man kippt so eine Sache auf Machine Learning und guckt mal, ob Machine Learning in der Lage ist, die TLS-Verbindung von Tor oder beziehungsweise von Snowflake von allen anderen zu unterscheiden. Und es kam raus, ja, 100% können die das Ganze eindeutig klassifizieren. Da haben die nachgeguckt und haben eben rausgefunden, dass die DTLS-Implementierung, die Snowflake benutzt, Eigenheiten hat. Und Eigenheiten sind immer blöd. Eigenheiten heißt, wir können es eindeutig identifizieren. Da war zum Beispiel die Reihenfolge der Cipher-Suites war immer eindeutig und anders wie von allen anderen DTLS-Implementierungen. Dann, ich muss mal jetzt hier nochmal nachgucken, Supported Groups und Renegotiation Extension wurden immer im Server Hello mit angegeben und so weiter. Damit war man in der Lage, Snowflake-Implementierung eindeutig zu identifizieren und dann konnte man die auch einfach blocken. Genau, wurde aber innerhalb von 10 Tagen auch gefixt. Also die DTLS, also die ja DTLS-Implementierung ist angepasst und das hat man jetzt auch. Aber das ist ein ganz spannendes Thema, muss ich sagen. Wir hatten, glaube ich, bei Website-Fingerprinting hatten wir das auch schon uns ein bisschen angeguckt. Und das gibt's mittlerweile eben auch bei ja TLS-Fingerprinting. Und besonders Tor ist davon eben betroffen. Wir hatten auch schon mal, glaube ich, in der Tor-Folge mal darüber diskutiert, dass Tor versucht, eben etwas sicherer zu sein als alle anderen. Und das allerdings auch wieder negativer Aspekt ist, dass man damit Leute eindeutig oder die TLS-Verbindungen von Tor eindeutig identifizieren kann. Ja. Und das ist jetzt hier auch passiert. Ja. Genau. Was in dem Artikel auch noch stand, fand ich auch ganz spannend. Ich weiß nicht genau, wie sie das machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich mich nicht so genau eingelesen. Aber sie wollen wohl gucken, wenn man jetzt einem bestimmten Benutzer über so eine Tor-Bridge gibt und die aus einem Land dann plötzlich gesperrt ist, diese Tor-Bridge. Und wenn man dem Benutzer dann eine andere Tor-Bridge gibt und dann ist die zum Beispiel auch wieder gesperrt, dann gibt es wohl, oder die Idee ist, dass sie wohl so einen Reliability-Score einführen wollen, dass diese Person oder dann einen schlechten Score hat, weil danach die Bridges gesperrt werden. Also sie wollen, weil was auch aktuell passiert, die Tor-Projekt hat wohl Indizien dafür, dass die das auch wirklich manuell blockieren, dass die wirklich versuchen, diese Bridge-User, also Bridge diese Knoten zu bekommen und dann manuell in eine Deep Packet Inspection Hardware eintragen, dass die blockiert werden. Oder muss ja noch nicht mal über eine Deep Packet, kann die einfach blockiert werden, ne? Genau, wobei das mir nicht so ganz klar ist, wie das passiert, weil wie willst du diesen Personen eindeutig identifizieren? Also die kann ja einerseits über E-Mail kommen, auf eine andere Seite kann sie über, was weiß ich, über Telegram kommen. Genau. Also mir ist nicht so ganz klar, wie
die würden wahrscheinlich alle in so einen Pool fallen. Also ich glaube, es ist schon sinnvoll, da überhaupt mal so eine Art Monitoring drauf liegen zu haben, ja, dass du dir nicht per E-Mail jeden Tag 3 abholen kannst von derselben E-Mail-Adresse und die sind alle 3 am Abend geblockt. Mhm. Sowas ist natürlich schon sinnvoll. Dann natürlich sind dann mehrere Zugänge notwendig und die werden sie auch haben. Aber man kann es ja schon versuchen, ein bisschen schwieriger zu machen. Du wirst nicht komplett drumherum kommen, aber du wirst die Quote senken können, quasi, ja, mehr Aufwand generieren. Ja,
ja, okay. Das, um es schwerer zu machen, dann wäre das definitiv eine Möglichkeit. Aber natürlich könnte ich jetzt an einem Tag über Telegram kommen und genau, es gibt wohl einen Telegram-Channel, wo man da quasi neue Bridges bekommt und sie wollen auch Signal und WhatsApp quasi anbieten, um noch mehr Kanäle zu öffnen. Ja. Und mittlerweile hat man eben auch schon von den besetzten Gebieten in der Ukraine, die routen wohl den Traffic auch schon über Russland und damit sind die auch schon teilweise der Zensurinfrastruktur von Russland unterlegen. Genau. Ja. Ja, das mal so als kleines Update. Da passiert ja auch einiges, denke, das ist da an der Stelle ganz interessant.
Ja, auf jeden Fall. Aber auch ganz schön zu sehen, wie schnell Thor da versucht, ihre Dinge anzupassen, ne? Irgendwie dann mal eben den TLS-Handshake angepasst oder
genau,
dass sie dann jetzt auch aktiv versuchen, keine Bridges mehr an Leute rauszugeben, von denen sie den Verdacht haben, dass die geblockt werden könnten. Ja. Man kann das Ganze ja auch so ein bisschen spielen. Also ich habe gerade noch mal kurz darüber nachgedacht, was du sagtest, dass man das natürlich irgendwie nur schwerer machen kann und nicht komplett verhindern. Es gibt vielleicht noch Möglichkeiten, irgendwie, wenn es per E-Mail kommt, zu schauen, ist das jetzt irgend so ein self-hosted E-Mail-Gedöns, den DNS-Eintrag gibt es erst seit gestern oder sowas? Oder ist das jetzt irgendwie eine E-Mail-Domain, die es seit 12 Jahren gibt? Also so eine Art Score zu assignen, ne? Oder bei Telegram, vielleicht kann man nachgucken, wie lange es diesen Account schon gibt, ob der eine Telefonnummer hinterlegt hat oder nicht, oder irgendwie, da gibt es vielleicht ein paar Anhaltspunkte, mit denen man das so ein bisschen besser machen kann. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass du den Leuten, die jetzt zum Beispiel einen niedrigen Score haben, vielleicht dieselben Bridges gibst, wenn du vermutest, dass das welche sind, die geblockt werden, sodass du, glaube ich, durch solche pragmatischen Lösungsansätze die Zahl der verbrannten Bridge-IP-Adressen, glaube ich, doch schon ganz gut reduzieren kannst.
Ja, also glaube ich auch. Ich glaube zwar immer noch, dass es möglich sein wird, aber vielleicht geht es auch nur darum, das einfach so schwer zu oder schwieriger zu machen und dass der Aufwand einfach deutlich höher ist für die Leute, weil jetzt müssen sie quasi nur über die verschiedenen Channels sich quasi Bridges holen und dann sperren und da muss man, also da, man muss manuell quasi das Tor-Projekt kann das quasi nur manuell identifizieren. Und wenn jetzt da automatisch irgend so ein Reliability-Score dran steht, kann man vielleicht auch schon, ja, das nächste Mal sehen, so Moment mal, vielleicht, wie du schon sagtest, ne, gebe ich mal die gleichen Bridges wieder raus.
Genau, und das wäre ja schon großer Gewinn, wenn du die Anzahl der verbrannten IP-Adressen pro Tag irgendwie gut reduziert bekommst, dann hast du ja schon viel gewonnen.
Genau, ja. Gut. Es gibt noch ein weiteres Thema, was zwar nicht im Juli passiert ist, was aber aus meiner Sicht sehr, sehr groß ist, dass wir es zumindest mal als Update präsentieren sollten. Und zwar hat sich etwas fundamental in Tor verändert. Und seit der Version 0.4.7.7 hat Tor Congestion Control eingeführt. Und das ist ein großes Thema. Und zwar seit 2015 wird da massiv dran geforscht. Aber es ist auch nicht ganz einfach. Vielleicht, ich will noch mal ganz kurz erklären, was ist Congestion Control? Das ist also, sag ich mal, ein bisschen schwieriger. Es gibt zwei Mechanismen im Netzwerkbereich, die wir brauchen. Das eine ist Flow Control und das andere ist Congestion Control. Flow Control, damit schaffe ich es, gehen wir mal aus, ich habe jetzt einen Sender und einen Empfänger. Der Sender hat eine Gigabit-Leitung und der Empfänger hat leider Gottes nur so eine alte 10-Mbit-Karte in seinem Laptop drin. Wenn wir jetzt ein Gigabit und 10 Mbit betrachten, die wären direkt miteinander zusammengestöpselt, dann würde der Sender den Empfänger komplett überfordern mit so viel Paketen, dass der andere gar nicht mehr hinterherkommt, die zu verarbeiten. Dafür, für diesen Mechanismus gibt es Flow Control. Das heißt, wir können quasi signalisieren, Moment, jetzt kann ich wieder so und so viel Pakete oder so und so viel Bytes kann ich jetzt wieder verarbeiten, jetzt kann der die wieder schicken, dann sage ich, alles klar, habe ich bekommen. Also man kann quasi mit dieser Window Size, die wir über TCP meistens kommunizieren, kann ich quasi sagen, wie viel kann ich gerade empfangen. So, jetzt gibt es aber ein Problem. Was passiert, wenn jetzt der Empfänger und der Sender eine Gigabit-Leitung haben, aber dazwischen liegt eben ein DSL-Router und drei andere Router und die haben jetzt nur 10 Mbit. Mit diesem Mechanismus von Flow Control könnten ja Sender und Empfänger Gigabit kommunizieren, wunderbar, die könnten quasi so schnell senden, wie sie, wie das eben hardwaretechnisch funktioniert, aber die dazwischen liegenden Systeme könnten nicht schnell genug die Daten verarbeiten. Und dafür gibt es quasi Congestion, also Congestion heißt quasi Staukontrolle, ich glaube, würde man im Deutschen sagen. Das heißt, ich kann oder ich verhindere damit, dass ein dazwischen liegendes System überfordert wird. Ja? Genau. Das funktioniert teilweise bei TCP funktioniert, es gibt mehrere Mechanismen. Meistens wird, will da jetzt auch nicht so im Detail drauf eingehen. Auf jeden Fall gibt es da verschiedene Mechanismen und das, was heutzutage dazu benutzt wird, um zu erkennen, ob Stau auf der Verbindung ist, ist über Paketverlust. Das heißt, wenn ein Paket plötzlich verloren geht, dann ist es ein Indikator, Moment, irgendwas ist faul und dann fängt der Sender an, seine Senderate zu reduzieren. Ja, also wenn irgendwie, wenn ich merke, der andere Seite sagt, Moment mal, ich habe irgendwie 3 Pakete nicht bekommen, dann sendet der Sender wohl zu schnell. Auch wenn Flow Control sagt, ja, du kannst mir hier 10 Megabyte schicken, alles gut, aber trotzdem geht Pakete verloren, also irgendwas. Und dann würde der Sender quasi seine Senderate reduzieren. Das haben wir in Tor nicht integriert. Und was wir hatten eine fixe Window Size. Und zwar von, jetzt muss ich überlegen, genau, von 1000 Zellen. Und das eine Zelle in Tor sind 512 Bytes. Das heißt also, die maximale Window Size war 500 Kilobyte, wenn ich das jetzt richtig gerechnet habe, ne? Genau. So, das war eine fixe Window Size, die fest integriert war. Und es gab kein Congestion Control. Aus gutem Grund. Warum? Congestion Control braucht die Information von dem Empfänger. Und der Empfänger kann lügen. Das heißt also, um zu detektieren, ob Paketverlust aufgetreten ist oder nicht, brauche ich die Information von dem Empfänger. Und der Empfänger kann quasi dann sagen, ja, ich habe Paket 1, 2 bekommen, 3 irgendwie nicht, 4, 5 habe ich auch bekommen. Und damit weiß der Sender, Moment, wenn da eins fehlt, dann muss ich wohl meine Senderrate reduzieren. Der Empfänger könnte jetzt aber auch einfach lügen, könnte sagen, klar, also ich habe zwar bloß Paket 1, 2 bekommen, 3 nicht, aber ich behaupte einfach mal, dass ich alles bekommen habe und damit könnte ich einen Angriff starten, dass der Sender immer schneller sendet und unter Umständen Stau bewusst zu erzeugen. Ja, das ist so die Idee dahinter. Zudem bei Tor ist es auch Paketverlust quasi, ja, könnte auch wieder als Side-Channel-Attack genutzt werden, dass man wieder identifizieren kann, ach, das ist diese Person. Also mit Paketverlust können wir bei Tor nicht arbeiten.
Also das Problem mit dem Lügen wäre an der Stelle, wir haben ja in Tor diese Topologie, dass wir einen Eintritts- und Mittelknoten und einen Exit-Knoten haben, dass beispielsweise der Exit-Knoten lügen könnte, um beispielsweise den Eingangsknoten zu überlasten.
Genau.
Okay, verstehe. Das heißt, du könntest dann im Netzwerk als malicious Participant, könntest du da für Ärger sorgen.
Richtig. Okay. Genau. Witzigerweise, das existiert in TCP und das ist nirgendwo gefixt. Also diese Lücke gibt es in TCP. Und es gab eine Studie 2012, glaube ich, die auch rausgefunden hat, das kann dazu genutzt werden, um Internet-wide Collapse hervorzurufen. Als man dann dem Linux-Kernel den Patch geschickt hat, also eine Verteidigungsmöglichkeit wäre, dass ich der Sender, was weiß ich, alle 5 Minuten mal ein Paket nicht sendet und schaut, ob der Empfänger behauptet, er hätte es empfangen. Also ich.
Okay.
Und wenn der behauptet, ja, ich habe das empfangen, ich habe das gekriegt, stimmt, ja, alles nicht. Gut, ja. Dann weiß ich, er lügt und kann dann die Verbindung kappen. Und das würde natürlich zu einer Reduzierung der Bandbreite führen und deswegen hat der Linux-Kernel das nicht eingeführt. Mir ist auch keine andere TCP-IP-Implementierung bekannt, die das eingeführt hat. Okay. Bei Quick zum Beispiel, du hattest vorhin das neue Transportprotokoll Quick angesprochen, ist diese Verteidigung optional in dem RFC integriert. Ja,
okay.
Ich sag mal so, die großen Implementierungen haben das nicht integriert, aber es ist mal im RFC mal schon benannt. Also die haben sich zumindest
optional
mal
steht, wird integriert.
Genau. Ja, genau.
Man unterstützt nur, was man muss.
Genau.
Ja.
So, also das nur am Rande. Also deswegen war Congestion Control in Tor bisher eigentlich kein Thema. Aber jetzt hatte man diese fixe Window Size von 1000, also 500 Kilobyte. Und es ist mittlerweile so, dass dass wir so einen Tipping Point erreicht haben. Das heißt, wir erreichen seit 2015 diese Window Size. Das heißt, die Verbindungen könnten mehr, grenzen aber an diese 500 Kilobyte und senden dadurch nicht mehr. Ja. Und seit 2015 wird eben massiv an Congestion Control in Tor geforscht. Und genau, das ist jetzt integriert. Das ist eben dann schon etwas Besonderes. Allerdings nutzen sie dazu nicht diesen Paketverlust. Es gibt noch andere Möglichkeiten. Das eine ist, die Roundtrip-Time zu messen. Das andere ist über das Bandwidth-Delay-Produkt. Das heißt, dazu brauchen wir auch nicht die Informationen von der anderen Seite. Problem ist, das dauert unter Umständen ein bisschen länger, rauszufinden, ob jetzt Stau herrscht oder nicht. Und genau, da hat jetzt ein Congestion Control Einzug gehalten. Tor Vegas nennt sich das Ganze. Genau, und das ist jetzt integriert, allerdings erstmal nur also nicht überall, sondern nur am Client und am Endpunkt, am Exit-Knoten. Hat man die beiden, mussten quasi auch updaten. Also alle Exit-Node-Provider wurden angehalten, bitte auf die aktuelle Version zu aktualisieren, damit Congestion Control quasi Einzug erhält. Genau, das ist ein Big Deal. Das ist aus forschungstechnischer Sicht ist das total spannend. Gibt bei Tor ja noch ganz viel andere Probleme, ob die da jetzt verstärkt werden oder ob die behoben werden damit. Auf jeden Fall ist es schon ein großes Ding und es soll dazu führen, dass Tor deutlich, deutlich schneller wird, weil jetzt eben diese fixe Grenze von 500 Kilobyte jetzt eben nicht mehr existiert. Die wurde auch rausgenommen. Das heißt, jetzt diktiert, was eben möglich ist, bis eben Stau kommt, und dann wird das automatisch angepasst. Also das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Entwicklung. Theoretisch, der Artikel schreibt, dass wohl auch die Middlenodes noch kommen werden, aber ich glaube, man hat jetzt erstmal nur End-to-End Congestion Control eingeführt und guckt jetzt mal, wie das so läuft und wie sich das so verhält, und dann wird man das vermutlich nach und nach wird man das nach und nach einbauen.
Ja, spannend. Gute Entwicklung. Ja,
genau.
Alles klar.
Jetzt haben wir keinen Übergang, ne?
Haben wir überhaupt keinen Übergang, aber es wird auch schwer.
Apropos Hack.
Ja, einen Übergang zu dem Thema zu finden. Ich glaube, wir sind schon beim letzten Thema für heute angelangt, ne?
Ja.
Oder hatten wir?
Nee, so gut wie, wir hatten noch so ein kleines Ding am Ende, aber ja.
Das vorletzte Thema ist auch eigentlich eine Region, in der wir uns bisher in dem Podcast noch gar nicht aufgehalten haben. Und zwar geht es um Decentralized Finance, ist der Oberbegriff. Okay. Ich weiß ja nicht, wie viel
Blockchain
du dich da so auskennst. Genau, das spielt da so ein bisschen mit rein. Und zwar gab es einen, was heißt eindrucksvoll, aber auf jeden Fall einen Hack, der viel Geld bewegt hat. Und zwar geht es um Axie Infinity. Mhm. Sagt dir das was?
Nee, sagt mir nichts.
Okay, ich habe auch tatsächlich nur am Rande davon mitbekommen. Es ist so eine Art Spiel, glaube ich, was aber Komponenten von NFTs beinhaltet.
Ja, okay.
und okay. Gelder fließen.
Also musst du jetzt vielleicht erklären, was NFT ist.
Oh, nee, das ist doch bestimmt bekannt.
Das sind Bilder, die in der Blockchain sind, ne?
Genau, es ist so ein Affenbild, ja.
Ja, es ist ein Affenbilder, genau.
Da ist so ein Affe, der ist irgendwie gelangweilt und es der gab mal Zeiten, Blockchain. Da war der viel Geld wert und jetzt ist das nicht mehr so.
Genau.
Ja, NFTs, Non-Fungible Tokens, riesige Geschichte, zu der es sehr viel umstrittene Meinungen gibt. Hm. Ich glaube, das Thema wollen wir eigentlich auch gar nicht so groß aufmachen. Das ist ja auch eine ganze Szene, die jetzt irgendwie den in manchen Bereichen den Begriff Krypto neu prägt. Also ne, Krypto als Abkürzung für Kryptographie, so kannte man das ja lange, aber heutzutage die Jungspunde, die meinen ja, Kryptowährungen,
genau,
wenn sie von Krypto sprechen. Ja, NFTs sind quasi, die Idee war, Kunstwerke auf einer Blockchain zu hinterlegen, um damit Zugehörigkeitsbeweise zu haben. Also, dass jeder einsehen kann, wessen Account dieses Kunstwerk gerade gehört. Mhm. Und dezentral und keiner kann da irgendwie was fälschen. Und in der Praxis hat sich dann rausgestellt, da ist irgendwie, das ist lauter Quatsch. Und da wird irgendwie eine URL auf das Bild hinterlegt. Mhm. Und wenn der Webserver dann irgendwie gehackt wird oder wem anders gehört oder die Domain verkauft wird, dann kann er da auch ein anderes Bild hinlegen. Und
genau.
Das Ganze ist irgendwie so halbgar. Und dann gibt's auch nur zwei Anbieter. Und so wirklich dezentral ist das alles gar nicht, weil wenn dann OpenSea oder so einer dieser Anbieter, die diese Bilder zeigen, kann dann doch einfach ändern, welches Bild unter welcher URL liegt. Und ja, egal, das ist eine gar nicht so spannende Welt aus IT-Security-Sicht, finde ich.
Genau, und ich glaube, das Businessmodell war einfach, jemanden Blöderes zu finden, der es schafft, dann die Sachen zu kaufen. Na?
Genau, und man hat das, glaube ich, technisch nicht so versierten Leuten mit einer großen Gefolgschaft, also irgendwie Prominente, teilweise irgendwie Stars, Fußballspieler, Musiker, wurden da teilweise ganz gut belabert, sich da irgendwie auch Kunstwerke zu kaufen und da ein bisschen die Werbetrommel zu rühren. Und es hatte einen recht großen Boom. Ich glaube, der flaut schon ab, oder ich weiß nicht, ob der vielleicht teilweise doch noch läuft oder Leute immer noch
kriegen hoffen, wir nicht mit.
Ja, also ich habe auf jeden Fall so Headlines, sind auch schon mal vorbeigescrollt. Da gab es doch diesen einen recht prominenten Fall von jemandem, der für richtig viel Geld, war das nicht sogar der erste Tweet oder so, den er gekauft hatte als NFT irgendwie und den dann für super viel Geld wieder verkaufen wollte. Und dann bei einer Versteigerung hat er irgendwie $100 bekommen oder so, obwohl er selber unfassbar viele Tausende bezahlt hatte und sich jetzt Millionen erhofft hatte und dann hat es irgendwie schon gar keinen mehr gejuckt und gut, da müssen wir auch gar nicht so tief reingehen.
Ja.
Auf jeden Fall, dieses Axie Infinity ist ja so eine Art Spiel mit irgendwelchen Tierchen und die haben Gene und die kann man irgendwie züchten und dann kommen neue Tierchen raus und je nach Genzusammensetzung ist dieser drunter liegende NFT dann halt unfassbar viel Geld wert oder eben auch nicht. Und das hatte einen ganz guten Peak, was den finanziellen Wert dieser NFTs, also Tierchen, da anging. Also es gab zwischendurch wirklich Monate, da haben vor allem in Südostasien Menschen davon gelebt. Das war deren Dayjob, da irgendwie Tierchen zu züchten und diese drunterliegenden NFTs zu verkaufen.
Mhm. Ja.
Und genau, es gibt eine Ronin-Chain. Das ist eine Sidechain zu Ethereum, die irgendwie auf Ethereum gelinkt ist und die eben genau diese Axie Infinity Transaktionen abgebildet hat. Die wurden dann auf der Ronin Chain realisiert und ja, wie gesagt, zum Peak war das Ganze sehr, sehr stark genutzt. Die hatten irgendwie 2,7 Millionen Daily Active Users.
Okay.
Die haben irgendwie 214 Millionen US-Dollar wöchentliches Trading-Volumen gehabt, also umgerechnet, für diese Ingame-NFT-Geschichte. Also da war gut was los und die wurden jetzt gehackt und dabei, boah, was war das, 500 Milliarden US-Dollar wurden an Funds umgerechnet wegbewegt. Aha. Also doch schon eine recht eindrucksvolle Zahl, aber jetzt auch nicht sonderlich überraschend. In diesem ganzen NFT-Kryptowährungsspace passiert das halt alle Nase lang mal, dass irgendwie Börseninhaber durchbrennen und weg sind mit den Funds ihrer Kunden, und auch in dieser ganzen NFT-Welt ist es alles noch viel katastrophaler. Da geht ständig alles kaputt und alles verloren und es ist absolut windiges Business.
Ja. Apropos kurze Werbeeinblendung, wenn ihr die Sackvoll.fm-Folgen kaufen möchtet, wir haben da ein neues Businessmodell.
Lass mal ein NFT aufsetzen. Genau. Jede Folge ein eigener. Also ich glaube, ja, gerade die nullte Folge, die wird richtig die durch die Decke gehen. Ne? Der Auftakt zu allem. Ja. Ja, weswegen ich das eigentlich interessant fand, war, wie dieser Hack vonstatten ging. Also es gibt auch technisch Komponenten, die darauf hindeuten, dass derjenige, der den Hack vollzogen hat, auch in diesem ganzen Kryptowährungs-Blockchain-Ökosystem ganz gut unterwegs war, um diese Überweisungen, also Transaktionen zu tätigen, müssen die irgendwie signiert werden, und es gab 9 verschiedene Validatoren, die sich einig sein müssen, so konsensusmäßig, und davon wurden mehrere übernommen. Aber der allererste Schritt, wie es überhaupt dazu kam, den fand ich interessant, über eine PDF.
Okay.
500.000 US-Dollar wurden bewegt und es ging los über eine PDF. Man hat wohl einen Senior Engineer von Axie Infinity, der jetzt laut Aussagen des Herstellers, Sky Mavis heißen die, nicht mehr dort arbeitet. Den hat man bei LinkedIn angeschrieben und ihm einen Job geboten. Man hat tatsächlich Bewerbungsgespräche gefaked, an denen er teilgenommen hat, und im Endeffekt ganz am Ende sein System übernommen mit der PDF, die das sehr großzügige Offer enthielt.
Das heißt also ein richtig krass angelegter Phishing-Angriff, also Spear-Phishing, ne? Also sehr gezielt auf diesen Engineer ausgewandt.
Und auch mit sehr viel Mühe und Arbeit. Mhm. Gut, ich denke, wenn man am Ende die Summe betrachtet, hat der Stundenlohn sich wahrscheinlich trotzdem gerechnet. Mhm. Aber genau, nicht einfach mal eine blöde Mail, sondern wirklich per LinkedIn regelmäßiger Kontakt, Interviews geführt. Da muss man doch schon so ein bisschen faken.
Ja.
Ja, also vielleicht noch interessant, dieser Hack wird der Lazarus-Gruppe zugeschrieben, die sehr regierungsnah in Nordkorea angesehen wird und denen man auch schon einige andere größere Geschichten irgendwie zugewiesen hat. Das ist natürlich immer so ein bisschen, ja, es gibt Indizien und ein bisschen Kaffeesatzleserei und ich weiß ich nicht, also ist immer mit Vorsicht zu betrachten, solche Aussagen. Es wird auf jeden Fall einer sehr bekannten, sehr aktiven Gruppe zugeschrieben. Lazarus wird auch gehandelt als die Gruppe hinter WannaCry 2017. Okay. Als die ganzen Windows-Systeme einmal ransomwared waren und alle Banken und Bahnen nicht mehr gefahren sind. Und
genau.
Ja, also auf jeden Fall eine größere Gruppe. Und klar, es läuft auch ein bisschen was schief, wenn ein Engineer kompromittiert wird. Und es heißt ja irgendwie Decentralized Finance und alles.
Ja.
Und jetzt war das alles möglich, weil sie einen Engineer kompromittiert haben. Das ist natürlich schon wieder bisschen ironisch. Aber ja, was mich da stutzig gemacht hat, ist auch tatsächlich per PDF. Hieß es jetzt, es war ein Excel mit Makros und er hat auf Makros aktivieren geklickt oder so. Dann ist ja klar, dass dein Code läuft und du viele Möglichkeiten hast.
Ja.
Aber ich weiß nicht, wer es war. Es war ein Senior Engineer, also vermutlich jemand, der doch schon etwas technisch versiert ist und jetzt nicht der BWL-CEO, der auf alles klickt oder so. Ne? Das ist ja schon mal der eine Punkt. Sehr gut social engineered natürlich, die PDF zu öffnen.
Ja.
Aber dann war es ja immer noch eine PDF.
Gut, aber man muss sagen, dass moderne PDF-Reader alle JavaScript können. Also du musst, also Acrobat Reader oder sonstige, die können alle JavaScript. Also zumindest, und das kriegt auch jemand nicht mit. Also JavaScript, du kannst quasi, um auch da so eine gewisse Dynamik in PDF zu haben. Also du musst zum Beispiel, also wenn du jetzt Security Aware bist, musst du, also ein Freund von mir hatte den Moo PDF Reader without JavaScript kompiliert, damit er quasi den Scheiß nicht hat. Also, aber nichtsdestotrotz, mit JavaScript kannst du jetzt auch noch nicht so ein System übernehmen. Aber es wäre zumindest mal ein Anhaltspunkt, dass man zumindest mal JavaScript-Code ausführen könnte, ne?
Ja, genau.
Vielleicht reicht das schon, um irgendwelche Cookies zu klauen und weiß ich jetzt nicht so genau. Aber spannend. Also es ging nur um das PDF
Vielleicht.
quasi, ja.
Genau, und es gibt auch keine weiteren Informationen dazu. Also da würde mich jetzt wirklich mal
Ja.
die Attack Chain interessieren, wie
Ja.
das vonstatten gegangen ist, weil um PDFs kommst du ja nicht wirklich herum
Ja.
im Alltag. Du kriegst ja immer mal eine PDF, die du irgendwie öffnen musst. Und von da aus dann halt auch so weit weiterzukommen. Also ja, okay, das Cookie zum Admin-Interface von Axie Infinity oder irgendwie der Ronin-Chain vielleicht, war es tatsächlich das schon. Ja, habe ich nicht dran gedacht. Ich habe jetzt gedacht, okay, vielleicht haben sie da einfach seine Entwicklermaschine übernommen und da hatte er SSH-Keys liegen, mit denen sie auf irgendwelche Server kamen oder irgendwie sowas.
Also das, ich würde mal sagen, das wäre der einfachste. Ich meine, PDF, es gibt ja, PDF ist ja auch ein Format, was sich sehr flexibel zeigt. Da gab es ja auch
Ja.
schon eigene Angriffe, weiß ich, dieses Journal, wie hieß das, Proof of Concept or Get the Fuck Out of Here, POC or Get the GTFO. Das zeigt ja immer, dass die PDFs von diesem Journal, das können wir auch gerne verlinken, sind teilweise virtuelle Maschinen oder Bilder
Naja.
oder sonstiges. Aber es ist trotzdem noch ein PDF. Also der Header ist wohl so flexibel, dass man dort noch teilweise andere Dateien mit inkodieren könnte. Das könnte natürlich auch sein, aber das würde auf eine Art Zero-Day-Schwachstelle oder vielleicht eine Schwachstelle in einem PDF-Reader abzielen. Das wäre ein größeres Ding, würde ich mal behaupten dann, ne?
Ja, also jetzt bei POC or Get the Fuck Out, das ist ja, da steckt ja der Albertini hinter. Das ist ja
Genau.
dieser File-Format Polyglot Guy, dieser
Ja.
Verrückte, der ständig Dateien baut, die irgendwie als neun verschiedene Dateien interpretierbar sind.
Ja, genau.
Also vielleicht macht PDF ist das ein bisschen leichter, irgendwie die Dinge so zu bauen, dass sie unterschiedlich interpretierbar sind. Aber das ist ja einfach jetzt, dass er da seine spezielle Vorliebe hat, irgendwie solche Dinger zu bauen und bitweise zusammenzusetzen, dass
Ja,
sie
nee,
verschiedene
das ist klar,
sind.
aber ich wollte damit nur sagen, dass ich dadurch, dass dieses Format so flexibel ist, mir gut vorstellen könnte, dass wenn die wissen, dass er eine spezielle Acrobat-Version benutzt, dass man
Genau.
daraus dann einen Exploit baut mit, ja.
Genau. Also ohne Frage, PDF kann verdammt viel und es
Ja,
findet viel
genau,
Parsing statt.
ja.
Aber davon wird doch sehr viel schon parserspezifisch sein. Genau. Und das ist, was ich denke dann, wie haben sie es geschafft irgendwie? Wussten sie, okay, also angenommen, das kam jetzt per E-Mail und er benutzt irgendwie Gmail, Webmail oder so und sie wussten aus vorherigen Links, die er geklickt hat, kannten den User Agent, wussten, welche Chrome-Version und dass er das PDF vermutlich dann im Tab öffnen würde. Oder so, weil er Gmail aus dem Web. Aber selbst dann brauchst du eine PDF-Parser-Schwachstelle in einem aktuellen Chrome. Oder er hat ewig nicht geupdatet, aber so ein Chrome nervt dich ja tatsächlich auch ganz gut zu updaten. Also insgesamt doch
Ja, spannend.
trickreich. Vielleicht haben sie ihn sogar irgendwie, weiß ich nicht, in dem Jobinterview zu einem Screenshare bewegt, um rauszufinden, was er benutzt oder wie er vorgeht oder sowas. Was ja auch ginge, Social Engineering technisch. Du bist in einem Interview und dann, aber wir haben das gerade nicht, pass auf, könntest du mal eben deinen Screen sharen? Wir schicken dir das jetzt gerade per E-Mail,
Genau. Das ist
irgendwie,
ja eigentlich
um dann
ganz
zu
leicht,
sehen.
ne? Du kannst ja, dir sagen, schon. Pass auf, wir schicken dir jetzt eine Aufgabe, eine kleine Programmieraufgabe, die musst du als Engineer quasi können. Hier ist das PDF, share mal dein Screen und zeig mal, wie du das die Aufgabe bearbeiten würdest.
Genau, ne? Dann, zum Beispiel. Ja. Wäre eine gute Möglichkeit. Selbst dann musst du natürlich den passenden Exploit noch in der Tasche haben, ne? Mhm. Für das System, was er verwendet. Also das war so eigentlich, was ich
also
interessant
wenn,
fand
an ja, der Story. Absolut, absolut. Natürlich muss man dazu sagen, dieses Makro-Problem kann man schon in den Griff kriegen. Ja, man kann über Windows AD Policy, hatten wir auch schon mal erwähnt, kannst du quasi Makros ausschalten. Wenn jetzt PDF irgendwie so eine Möglichkeit erlauben würde, dann war es das. Also dann, jetzt ist noch PDF, kann man so sagen, also haben noch so den Anschein, ne, die sind nicht veränderbar, da kann ich auch mal draufklicken, ich weiß, da passiert jetzt nicht direkt was. Also sollte da mal irgendwas möglich sein, ja. Aber spannend, das wär spannend. Vielleicht erfährt man da noch irgendwie mal ein bisschen mehr.
Ja, finde ich wirklich interessant.
Okay. Jo. Wir haben ja noch ein Thema. Ich habe es mir einfach nur notiert, das war sogar am 1. Juli, weil ich nicht genau weiß, vielleicht bin ich auch einfach, kann ich mir einfach das nicht vorstellen. Also das, man hat jetzt ein NATO-Strategiepapier entwickelt und da in diesem NATO-Strategiepapier will man eine schnelle Eingreiftruppe für Cyberangriffe.
Mhm.
Das hieß dort Rapid Response Cyber Force.
Boah, das klingt ja mega gut.
Richtig gut klingt das. Und ich weiß bloß nicht, wie das aussehen soll. Also, wenn man auf so einen roten Knopf drückt, so einen Buzzer, dann kommen plötzlich Leute aus einem Hubschrauber rein und helfen einem, die Firewall zu bauen. Also, ich meine, das Problem ist, ja, ich kann es mir wahrscheinlich, also
so klingt
ich glaube,
es auf jeden
dass,
Fall.
Ja, genau. Ich glaube, dass da wird also eine schnelle Eingreiftruppe. Ich weiß überhaupt nicht, wie das laufen soll. Also wenn man ein Incident hat, dann ist das meistens ein sehr langwieriger Prozess, um erstens rauszufinden, was passiert ist. Zweitens müssen dann sehr viele Systeme vom Netz genommen werden. Zusätzlich kommt es natürlich auf den Bereich drauf an. Idealerweise hat man schon eine Firma, mit der man zusammenarbeitet, die das eigene Netzwerk auch gut kennt. Ansonsten muss sich so eine Firma, die dann den Incident zum Beispiel auch mit begleitet, auch erstmal Verständnis darüber entwickeln, wie die Netzaufteilung ist und so weiter und so fort. Und je kritischer, umso komplizierter sind die Netzwerke, also besonders so kritische Infrastruktur. Wir hatten ja schon mal auch so ein bisschen darüber gesprochen, dass man da Monate braucht, um überhaupt zu verstehen, wie diese Netze aufgebaut sind. So, und jetzt soll es plötzlich eine schnelle Eingreiftruppe geben, die schnell irgendwie kommt. Und also, ich weiß nicht, vielleicht habe ich da einfach nicht genug Einblick in die ganze Situation, aber für mich klingt das so ein bisschen nach Effekt, also so ein bisschen, wie sagt man denn so, Effekthascherei so?
Nee, das glaube ich nicht.
Glaubst du nicht?
Da bist du irregeführt, nee.
Kann sein, ja.
Ich denke, das ist so eine Horde Ex-Marines, die umgeschult wurden auf IT-Sicherheit jetzt.
Die haben auch so das Messer noch im Mund, ne? Die kommen dann.
Ja. Die sehen dann so ein Bad-Signal am Nachthimmel und dann geht's los. Dann die Feuerwehrstange runter und dann kommen die angefahren.
Ja.
Und regeln das für dich, ne?
Und was machen die dann? Die tun dann die Firewall adaptieren, die installieren die Antiviren-Software, die neueste,
zum
die
Beispiel.
Du noch nicht hast.
Ja, ja.
Die updaten die Systeme, die Intrusion Detection-Systeme mit AI,
alles,
die zurückschießt,
alles.
Hackback integriert,
ach, auch
ich weiß
noch.
Es nicht. Ja. Ich, also, ja, fand ich irgendwie nur erwähnenswert. Also
ja,
ich,
schneller Eingreifen.
Also schnell geht da erstmal gar nichts. Meistens ist das ein sehr langwieriger Prozess.
Das sagst als sowas, du so.
Ja,
wir können
vielleicht
die
dauert's
einfach mal
nur,
testen. Ja. Vielleicht rufen wir die einfach mal an.
Ja.
Sagen, wir haben hier ein Problem, kommt und löst das. Und dann gucken wir, wie die das machen.
Ja.
Sind aber, die, da darf man, kann man die einfach anrufen oder sind die für Institutionen?
Bist du ein NATO-Partner? Ja, dann ja. Ne?
Ich glaube, also der Antrag ist gestellt. Ich glaube, da spricht nichts gegen. Ja. Ich sollte NATO-akkreditiert sein.
Bald, ja, gut.
Okay.
Dann sollte das kein Problem sein. Dann
spannende Welt.
Ist natürlich auch aus dem, dass die viele, viele Firmen ringen um gute Leute, um Fachkräfte aus dem Bereich IT-Sicherheit. Also selbst wenn, glaube ich, ist das auch ein sehr langwieriger Prozess, Leute zu bekommen, die dann auch gut genug geeignet wären, für sowas dann zu machen. Also das klingt wahrscheinlich alles irgendwie, ja, ich weiß nicht, fand ich irgendwie ein bisschen seltsam.
Auf jeden Fall.
Schnelle Eingrauftruppen immer ein bisschen. Also ich glaube, da nutzt man halt so ein Militärjargon, wo man sich wirklich vorstellt, ja, ja, da werden Leute gekidnappt, dann kommen da, weißt du, die Special Force und machen das. Ja. Aber sowas gibt's halt nicht für IT-Sicherheit. Also sowas ist halt Quatsch. Also
es ist wahrscheinlich, ich könnte mir vorstellen, die stellen langsam irgendwie fest, dass IT-Security irgendwie auch oft eine geopolitische Komponente hat.
Ja.
Und wir müssen da jetzt auch mal so ein bisschen hier mehr mitmischen. So, wir brauchen da was, und jetzt gibt's dann sogar irgendwie geopolitisch motivierte Hacks oder DDoS-Angriffe oder so, und da müssen wir mal mehr mitkriegen und mehr können. Wir stellen jetzt mal eine Taskforce zusammen. So, das war wahrscheinlich die Idee. Dann wurde das announced, und jetzt schauen wir mal, was da bei rauskommt, ne?
Was das Marketing draus macht, ja. Also grundsätzlich ist es natürlich nicht verkehrt, da Kompetenzen aufzubauen, und aus meiner Sicht absolut längst überfällig, dass man sowas angeht, aber das schnelle Eingreiftruppe zu nennen, weiß ich nicht.
Ja. Damit alle Partner einverstanden sind. Wahrscheinlich
müsste man eigentlich
Geld dafür, und dann klingt sowas natürlich super. Dann denkt man sich, boah, und dann im Falle rufe ich da an oder drücke den roten Knopf, und dann kommen die und regeln hier alles. Da kannst du ja nicht sagen, wir würden hier gerne mal so ein Office öffnen, was sich da mehr so ein bisschen mit Threat Intelligence beschäftigt, wobei das ja auch schon ein stark klingendes Wort ist, oder zwei. Und ich glaube doch, so eine Taskforce, das ist schon ganz cool.
Wir bräuchten im Podcast so einen Buzzer, der dann immer den Cybermarsch spielt von der Bundeswehr.
Ja, sehr gut.
Wenn es wieder militärisch wird, dass man
den Cybermarsch spielt. Wenn wieder Special Forces, Taskforces kommen, dann unterlegen wir das angemessen.
Ja. Der Cybermarsch war ja angelehnt auf ein Erwachen, auf ein, das finde ich auch sehr, also eigentlich ist es ja, ein Erwachen ist ja, wir kennen uns nicht aus, wir müssen mal schauen langsam, was geht hier los.
Wir erwachen in der digitalen Welt so langsam. Ja. Ja, aber das hört man auch raus, finde ich.
Ja, finde ich auch. Das hat der Cyber,
wird deutlich.
Das kann man hören, ja.
Cyberkomponist, gut gemacht.
Gut. Haben wir noch Themen? Haben wir eigentlich alles abgedeckt soweit, ne?
Für heute reicht's. Zumindest das, was wir so zusammengepastet haben.
Wir haben wahrscheinlich die Hälfte vergessen, auf jeden Fall.
Ja, immer.
Aber das sind so die Themen, die uns zumindest aufgefallen sind und die wir ganz interessant fanden und es hier in diesem Rahmen erwähnenswert fanden. Und ja, das war die erste Monthly Episode. Mal schauen.
Yo.
Wollen wir uns rauslehnen und sagen, nächsten Monat wieder? Mal gucken. Ne? Jetzt ist auch Urlaubszeit und jetzt. Aber
Die Idee war schon, das jeden Monat zu machen, oder?
Ja, eigentlich schon. Also, wir können mal gucken.
Willst du jetzt schon andeuten, du bist Ende nächsten Monats gar nicht verfügbar, oder?
Ich bin im Urlaub jetzt erstmal. Fünf Wochen. Ja. Nee. Hab mich angemeldet für so eine schnelle Eingreifstruppe. Da bin ich jetzt, ja.
Du bist jetzt quasi erstmal im Ausbildungscamp, Trainingslager.
Ich bin Trainingslager, genau.
Ja.
Gut.
Musst du da ein bisschen mit einem Outdoor-Notebook durch den Schlamm robben und alles.
Ja, genau. Und Exploits schreiben, wie man das halt so macht.
Ja, im Graben. Ja.
Im Graben, genau. Mit 30 Kilo Sturmgepäck.
So sieht's aus.
Dann drücke ich mal auf den Outro-Button.
Mach das.
Genau. Ja, dann können wir uns auf jeden Fall wieder bedanken fürs Zuhören. Und dann hören wir uns hoffentlich nächsten Monat wieder.
Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.